Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 342 mit Felix.
Felix.
Und Felix.
Dem einzig und wahren ersten Felix. So.
Okay, und derjenige, der hier heute statt Ingo spricht, ist der Markus.
Also. Ah, du bist nicht Ingo?
Du bist nicht Ingo.
Nein.
Du musst trotzdem die Überschriften
deutlich aussprechen. Nein, ich werde versuchen, die Überschriften der AI-gerecht auszusprechen, aber ich reiche nicht an Ingo ran, deswegen nennt mich nicht Ingo.
Nein. Nicht Ingo.
Okay. Nicht Ingo. Alles klar, nicht Ingo.
Cool. Was gibt's denn so beim Blast from the Past?
Ach. Audioprobleme. Ihr erinnert euch, wie das letzte Mal dieser Stream nicht so richtig funktioniert hat. Chat sagt, funktioniert schon wieder nur so mäßig.
Ach, jetzt.
Leute sagen, Stream hängt. Wie letztes Mal.
Das war so. Ah, warte mal, wir können das über diesen anderen Stream machen. Wir können dieses, jetzt das On-Air machen.
Das On-Air vielleicht, ja, ja. Doch, für die Live-Hörer, für die, die uns im Podcast hören, ja. Wir können immer noch kein Audio.
Das ist auch echt kompliziert, ja. Wir haben ja gerade mal 15 Jahre Erfahrung.
Nee,
aber die Erfahrung hilft uns dabei nicht.
Nichts dazugelernt.
Das ist schon.
Ich glaube, Ingo hat ja auch versprochen, er schaut dann mal irgendwie mit seinem Icecast und so. Aber Ingo ist jetzt in den Ferien, also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass Ingo nicht geschaut hat mit seinem Icecast.
Er hat geschaut und dann hat er das ignoriert.
Hat er geschaut, hat er gesagt, ach.
Das nicht, kann nicht so richtig sein,
nicht. Oder? Das ist nicht mein Problem. Und da hat er recht, ist nicht sein Problem, weil Ingo ist ja in Ferien.
Okay,
hat ja, ist ja jetzt kein Problem.
Ich denke, das Problem wartet auf ihn. Probleme sind da recht zuverlässig und verlässlich, nachlässig oder zuverlässig. Wie wollte ich das sagen?
Kommt bestimmt wieder.
Ja, genau.
Das ist so wie bestimmt auf Arbeit. Ja, du bist irgendwie einen Monat weg. Und dann kommt zurück, es hat sich nichts geändert. Und hier bist du wieder. Die Probleme haben auf dich gewartet.
Alle Dinge, wo du gehofft hast, die gehen weg, wenn du in Fan bist, die sind noch da. Alle Dinge, wo du gehofft hast, hoffentlich warten die damit, bis ich wieder da bin, die wurden erledigt.
Ja. Klassik.
Kannst du nichts machen. Wo man auch nichts machen kann, ist, wenn man so ein Channel-File ausliefert und CrowdStrike heißt und dann ganz viele Windows brickt, da gibt's jetzt die offizielle Root Cause Analysis und sehr viel Marketing Speak und bla 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 bla. Aber ja, ich würde mal sagen, zusammengefasst, also ein Problem ist, dass sie nicht mit echten Daten testen. Also ihr Testsystem testet einfach nicht mit echten Daten.
Irgendwie,
also mit diesen CI. Ja, halt nicht mit diesen echten Channel-Files. Also sie testen halt nicht diese echten Channel-Files, die sie ausliefern. Hm. Was interessant ist. Interessanter Move. Und ja, irgendwas Regex, Template, Problem. Ja, ist nicht so klar. Ist sehr, sehr unspezifisch. Also, ja, am Ende ist es wohl ein Out-of-Bounds-Read.
Und dann hat der Kernel gesagt, ups, und dann kaputt.
Ja, und dann sagt der Kernel halt, ups. Ja. Aber ja, hätte man
besser machen können.
Ich bin ein bisschen underwhelmed von ihren von ihrer
weltweiten Lahmlegung von allen Flughäfen, also, ja.
Da wäre.
Hätte schon mehr sein können, das stimmt.
Ja, könnte man sich schon ein bisschen Mühe geben.
Mhm.
Aber, nee, naja,
aber sie haben ja bestimmt.
Haben
noch
sie beim Testen auch nicht, also es ist on brand.
Ja.
Kann man leider nichts sagen. Genau. Und ja, es gibt jetzt wohl irgendwie, sie haben zwei Third-Party-Firmen,
die jetzt was machen.
Die jetzt was
Business
machen,
übernehmen, genau, oder was?
Ja, nee, irgendwie. Third-Party Review. CrowdStrike has engaged two independent third-party software security vendors to conduct.
Sind sie nicht selber ein Software Security Vendor?
Ja, doch.
Okay, alles klar.
further reviews of the Falcon sensor code, both for both security and quality assurance.
Und zwar jedes Mal oder jetzt nur einmal und dann ist fertig?
Nee, jetzt einmal und dann ist...
Okay, man darf auch nicht übertreiben, ja. Das stimmt, ja.
Ja, weil sonst, also ich meine, tja.
Das stimmt, ja. Guter Punkt.
Ja, ich weiß nicht, gebt euch ein bisschen Mühe. Kann doch nicht so schwer sein.
Siehst du.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, ja, Dinge passieren halt.
Und hier sind wir.
Tja.
So, was haben wir noch? Ach so, wir haben vor x Jahren, Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, über diese Insulinpumpen mit Bluetooth und sowas geredet. Mhm. Und wir haben ja gesagt, das ist keine gute Idee. Jemand hat gesagt, das ist eine sehr gute Idee, der es selber benutzen muss. Deswegen hat er natürlich mehr Recht als wir. Aber jetzt gibt es quasi das nächste Level von Insulinpumpen. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie viel die jetzt immer noch eine App brauchen, aber diese Insulinpumpen können wohl deinen Blutzucker live messen und dann entsprechend quasi dagegen steuern. Das heißt, du hast nicht mehr solche Limits oder musst irgendwie gucken oder sowas und dann haust, sagst du jetzt bitte Vollgas, sondern das macht quasi die ganze Zeit so ein bisschen und das kann das wohl viel, viel cooler als diese Insulinpumpen, die es bis jetzt gab. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Ich meine, warum nicht? Und du brauchst irgendwie nur ein Zehntel oder noch weniger von dem Insulin musst du dir dann quasi geben.
Und zum einen das und zum anderen klingt das so, als wenn dann Diabetespatienten wieder komplett nicht mehr drüber nachdenken müssen, also wieder ein komplett normales Leben führen können. Mhm. Wenn die Pumpe so zeitnah reagiert, dann kannst du, dann gleicht die ja auch Quatsch, den du mit dem Essen machst, den unser gesunder Körper ausgleichen kann.
Mhm.
Zum Glück. Das scheint diese Pumpe dann ja auch hinzubekommen. Oder ist sie trotzdem noch eingeschränkt, dass du dann darauf achten musst, dass du sie nicht überforderst, nicht gewisse Boundaries überschreitest?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast das einfach fertig dann durchgespielt.
Ja, dann ist es ja völlig mindblowing. Das wird ja das Leben von Millionen von Leuten, die da echt Stress mit haben, auf den Kopf stellen.
Ja. Das ist genau die Idee. Und das ist doch geil. Das kann man übrigens
oder in so einem... sagen wir, wieder auf die Füße stellen, weil es steht ja jetzt Kopf. Und dann ja, ist wieder stimmt. Alles gut.
Das cool. Stimmt. Ja. Obwohl, wenn du zweimal auf den Kopf stellst, dann ist es quasi gedreht, oder? Das weiß aber nicht so genau.
Was?
Ja, 280 Grad ist
250. Wenn du jemanden, der auf dem Kopf steht, auf den Kopf stellst, drehst du ihn ja nicht. Dann nimmst du ihn nur hoch und stellst ihn wieder ab.
Ach so. Na gut, dann nicht so. Okay, genau, also das kam in so einem gute News Feed übrigens. Sonst hätte ich es nicht mitbekommen.
Ja.
Okay.
Sehr cool. Na gut, damit lassen wir die Vergangenheit hinter uns und kommen zum Tota der Woche.
Zur nächsten Vergangenheit, würde ich sagen.
Ja, okay, aber das ist dann auch gut so. Erinnert ihr euch an DVD-RAM?
Das ist geil, oder? Das ist eine Zeit.
Nein?
Kennt ihr DVD-RAM?
DVD-RAM,
ich habe letztens erst eine gekauft, also letztens im Sinne von vor 3 Jahren.
Mhm.
DVD-RAM sind wieder beschreibbare DVDs.
Ah, ja doch, ich erinnere mich schwach, dass geil. Ich das auch bestimmt mal hatte. Ja, ja.
Mhm. Das ist, was ist damit?
Die News ist?
Der Use ist, ja, da gibt's halt langsam nicht mehr, weil DVD selber nicht mehr so oft gibt. DVD-RAM, jetzt langsam werden die quasi, sterben die aus. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr traurig. Also speziell, weil die nicht mehr hergestellt werden. Das heißt, ihr könnt jetzt quasi noch so ein riesiges Lager an DVD-RAM einkaufen und die bei euch zwischenlagern. Warum? Und das andere Problem ist natürlich, dass sie auch selber, dass die Hardware selber kaputt geht. Und also die DVD selber. Und jetzt habt ihr trotzdem noch die Chance. Kauft ihr ein oder kauft USB-Sticks, die 2 Möglichkeiten
haben. Jetzt war ja der Vorteil an DVD-RAM, dass es ein optisches Medium ist, was dann gebrannt ist. Das heißt, die Halbwertszeit von dem Ding liegt tendenziell höher als die von dem USB-Stick.
Ja.
Oder sind USB-Sticks über Nacht viel besser geworden. Also last time I checked, waren die Dinger halt ähnlich unzuverlässig wie Disketten.
USB-Sticks schon, ab wann ich SD-Karten super, super zuverlässig?
SD-Karten? Wo hast du denn das
SD-Karten
gehört?
SD-Karten, ich hab...
Ist das nicht das Gleiche?
Das frage ich mich jetzt gerade, ob ich mir das gerade einfach ausdenke. Also es ist, honestly, 50-50.
Also vielleicht keine Ahnung, wenn du SD-Karten aus. Plus Raspberry Pi ist eher keine Reliability.
Nee, ich glaube, das liegt eher am Raspberry Pi, oder?
Nee, das liegt doch einfach auch darin. Also, ich glaube, SD-Karten, wenn du sie mehr oder weniger einmal beschreibst und dann einfach auf die Seite legst, dann sind sie relativ lange haltbar und reliable.
Ich glaube nicht.
Das wenn ist du ja so wie im Raspberry Pi halt die ganze Zeit liest und schreibst, für das sind sie nicht ausgelegt.
Ja.
Da gehen sie halt dann kaputt. Und das hast du ja beim Raspberry Pi, das Problem ist nicht, also das Problem ist ja, glaube ich, schon, dass sie halt die ganze Zeit auch geschrieben werden. Das finden die, glaube ich, nicht so geil.
Ich habe immer das Gefühl bei diesen SD-Karten, dass sie gar nichts geil finden, also weder irgendwo rumliegen noch benutzt werden.
Ah, doch, so die in Kameras funktionieren die ganz zuverlässig. Also man liest zwar auch immer so den Tipp, mach lieber keine großen, mach lieber 5 kleine, damit, wenn dir im Urlaub eine kaputt geht, nicht alle Urlaubsbilder weg sind. Aber meine Raspberry Pis haben definitiv mehr SD-Karten gefressen als meine Kameras. Also
ja,
und das sind wahrscheinlich
das sind auch hungrig.
Größenordnungen mehr.
Ja.
Also ich finde jetzt spontan nichts unterschiedlich, sagen die Leute, aber so maximal 10 Jahre ist, was ich jetzt hier irgendwie in irgendwelchen Reddit-Posts lese, aber keine
aber
Ahnung.
Aber das glaube ich auch, also das Problem bei so Zeug ist ja irgendwie,
das ist doch Flash, oder? Das heißt, dass du da so echten Strom drin hast und so und dann hast du diese Spannung, die dann da so entfleucht und so, das mögen die gar nicht irgendwie rumliegen.
Ja. Also ich meine, schlussendlich willst du halt irgendwie so, wenn du wirklich long-term Archiving willst, dann willst du halt diese Film oder so.
Steinplatten.
Steinplatten sind auch, also alles Dinge, die halt auch ohne Dateisystem und so auskommen, sind ziemlich gut für
Steinplatten.
Long-term Storage.
Das ist schon gut.
Ja, Steinplatten oder halt, wenn du so ein Ding hast, wo du einfach mit einer Lampe Licht durchmachen kannst und dann kommt auf der anderen Seite ein Bild raus. Ziemlich future-proof.
Ja, weiß nicht genau. Wie lange haben
aber die Datendichte, der Informationsgehalt, schwierig. Alles.
Du kriegst keine 2 Terabyte drauf, stimmt.
Dann
500 Jahre, sagt zu Mikrofilmen Shelf Life. Da kannst du natürlich nicht anstinken, außer du hast eine Steinplatte. Tja, genau. Also was es hier ist ein Artikel von Hackaday auch nochmal quasi zu den Technikers, was es so gibt und was es so gab und was es so für Probleme hat. Eins von den Problemen, die ich tatsächlich hatte mit diesem DVD-RAM, ist, dass du die nur mit 1- bis 2-facher Geschwindigkeit schreiben kannst. Das ist richtig, richtig langsam.
Das ist ja.
Das ist richtig.
Ja, aber du hast ja auch Zeit.
Nee. Also ich weiß nicht.
Was?
Ich habe keine Zeit.
Komm, das gute Dinge müssen einfach
gut Ding will Weile haben. Dauern. Das stimmt, ja.
Ja, wenn das einfach so zack fertig wäre, dann hat es überhaupt keinen Wert.
Ja, dann weißt du gar nicht, was du gemacht hast, denn du denkst gar nicht drüber nach, was du auf diese DVD-RAM draufbrennen möchtest. Das stimmt, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Ja. Darum
ist okay.
Ja. Darum, also ich finde das gut. Ich würde es nicht kaufen.
Nee. Tja, das ist das. So noch? Irgendwas Trauriges oder was?
Former YouTube-CEO Susan Wojcicki.
Keine Ahnung.
Ist das richtig ausgesprochen?
Kennt jemand?
Ich glaube nicht. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie es... Aber ja, sie ist gestorben.
Nein. Mensch. Aber ich noch nie von gehört, muss ich sagen.
Was?
Bis heute.
Das ist crazy.
Wieso? Kennst du
weißt
Susan
du nicht,
Wojcicki? Ich kenne YouTube.
Ja, ich hab... Ja?
Das
ja,
war's.
Das ist YouTube.
Ich habe tatsächlich in den Nachrichten nicht mitbekommen, dass sie verstorben ist.
Also in den Nachrichten habe ich es auch nicht gesehen, aber wo war das? Aber ja, also es gibt irgendwie Interviews mit ihr und irgendwelchen YouTubern und was ich meine. Ich dachte, die kennt man. Ich hab schon von ihr gehört und darum habe ich gesehen, dass sie gestorben ist und gesagt,
Wojcicki heißt sie, glaube ich. Also laut Wikipedia ist es Wojcicki. Wojcicki.
Keine Ahnung.
Okay.
Frau YouTube.
Frau YouTube. Citizenship Poland. Das passt auch dann.
Oh, aber das kommt hin, ja.
Magst du den Nachruf irgendwie zusammenfassen?
Genau, sag doch mal was zu ihr.
Nee. Sie hatte Krebs und ist gestorben. Also, oh, fuck, ey. Oder was willst du?
Nee, ich weiß nicht genau, was sie so für tolle Sachen gemacht hat
dazu, oder?
Da steht bestimmt irgendwas Tolles drin, nicht irgendwas Blödes.
Bestimmt, aber es, also habe ich jetzt nicht gelesen. Aber ja, also sie war halt CEO von YouTube und ich glaube ziemlich lange, wenn ich das.
Bis 2023.
Ja, war wohl ein relativ früher Googler, also sie war früh bei Google dabei.
Ja, ja, genau, und irgendwie lange bei Google und irgendwie auch lange dann bei YouTube.
Wie gesagt, bis 2023 ist schon lang. Es war ja gerade letztes Jahr.
Also ich meine, das sind, das ist crazy.
Sie hat viele gute Sachen gemacht, also das ist doch toll.
Ja, ich meine, YouTube gibt's immer, also YouTube ist immer noch ein okayes Produkt. Also.
Stimmt, es ist noch nicht von Google abgesetzt worden, das ist schon was Besonderes eigentlich.
Ja, ist nicht, da kommen wir auch gleich dazu.
Apropos.
Nicht so wie, apropos, Google killt Sachen, Google killt Produkte.
Also ich find Google, YouTube lässt, seitdem es Shorts gibt, schon deutlich nach. Und Werbung nervt, aber gut.
Ja, gut, sie wollen halt irgendwie Adblock, ihr, ja, sie wollen halt ihr Premium wissen schon. Ja, es ist ihr Google Premium Shit YouTube und dann hast du das
Red
auch
Light oder so.
Also eigentlich heißt es YouTube Plus. Nur Plus? Sie haben sich nicht getraut, es so zu nennen.
Ach so, ja, okay.
Ja, weil es gab ja schon ein Produkt, was Plus heißt, was sie eingestampft, you know? Womit wir wieder beim Chromecast wären. Warum hat Chromecast nicht Google TV geheißen? Weil damals, als Chromecast das neue Produkt war, gab's schon ein Google TV Produkt, was schon irgendwie, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt noch irgendwie richtig aktiv war oder ob es zu dem Zeitpunkt gerade so eingestampft wurde, aber es gab's halt schon. Das heißt, die konnten halt Google Chromecast nicht Google TV nennen. Mhm. Und jetzt, Spoiler, Chromecast ist das ist jetzt fertig. Google Chromecast gibt es nicht mehr. Kannst du nicht mehr kaufen.
Sondern, wie heißt es jetzt?
Today we're introducing Google TV Streamer. das soll das dann irgendwie so mit.
Name.
Das, ja. Aber jetzt könntest du es halt wieder Google TV nennen, weil es ist wieder 20 Jahre her, seit
sie das eine Google abgestellt TV. Haben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Genau, seit das andere Google TV halt tot ist oder so.
Okay.
Und im Prinzip ist es, glaube ich, ja, so ein bisschen mehr Premium.
Kostet keine 20 Euro mehr.
Ja, kostet keine 20 Euro mehr, sondern ist mehr so ein bisschen in Apple TV Range und so ein bisschen Konkurrenz zu Apple TV für 100 Euro. Oder, also, sie sagen jetzt hier $100, aber ja.
Okay, das sieht aus wie so ein, weiß ja auch nicht genau, wie würde man das...
So ein Brett? So ein kleines Brett?
Ich würde sagen, wie so eine Schale für Seife, so eine Seifenschale.
Ah, ja. Das, ja.
Man braucht dann halt, muss da so ein bisschen reingelegt werden, aber dann passt das schon. Ich weiß nicht genau. Und das liegt dann da einfach rum oder wie funktioniert das? Wie soll man sich das vorstellen?
I guess, und dann connectest du das dann halt mit deinem TV und dann.
Aber das macht das über was? HDMI nicht oder was? Oder das ist da hinten dran?
Doch, ich glaube, da hinten ist ein HDMI, oder?
Keine Ahnung.
Also würde ich jetzt. Ist schwierig zu sagen von dem Video.
Ja, doch, so, da genau geht hinten, da gehen hinten auf jeden Fall irgendwelche Stecker ran. Ja, da ist auch ein, da ist auch ein RJ45 dran. Das ist jetzt ein bisschen überraschend.
Ja, also, nee, warum? Wie wirst du das Ding sonst einfach
so wie einfach? Alle normalen Dinger, die halt immer nur WLAN haben?
Ja, aber Apple TV hat auch ein
RJ45,
oder?
Keine Ahnung, ob die so ein Er hat 50 Stecker.
Weiß nicht, Markus, du als Apple...
Jünger.
Resident Apple, Apple...
Resident Appler. Resident.
Das ist so wie Resident Evil, aber
mit Apple. Ja, genau. Nur
Resident Apple. Also wollt ihr jetzt wissen, was an dem MacBooks dran ist? Oder was wollt ihr wissen?
Nee, nicht am MacBook, am Apple TV.
Was ist da an dem i dran?
Ja. Und ein RJ45, oder?
Ja.
Tja, siehst du?
Kommt ein bisschen auf das Alter. Nee, ich glaube RJ45 und HDMI war immer dran.
Ja, ja, also du musst das Ding ja irgendwie connecten. Irgendwie mit Display und halt Internet. Und Wi-Fi gerade so für 4K-Streaming und so ein Scheiß. Wenn du da halt eine Kabeloption hast, dann ja.
TVs. Ja, also es gibt noch dann optisches Audio ist noch dran und ein USB-C.
Wo ist optisches Audio?
Am Apple TV.
Ach so, am Apple TV. An dem Ding ist keine optisches Audio dran.
Ja, vermutlich nicht mehr. Weil optisches Audio, ich meine...
Kannst du über HDMI machen.
Hat das jemand in Real Life gesehen? Optisches Was? Audio?
Klar.
Ja, ja.
Also es ist halt vor der Zeit, wo es über HDMI ging.
Fast backwards. Und zwar back zurück zu der Zeit, als Minidisc noch aufkam. Relativ viel mit den optischen Audiokabeln gemacht, weil es einfach die beste Variante war, irgendwas auf die Minidisc zu spielen.
Verlustfrei.
Ja, genau.
Wow, okay.
Das ist ja mal
krass. Never mind, ich habe nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt. Das ist einfach vor meiner Zeit. Da bin ich einfach zu jung dazu.
Ist schon krass. Minidisc-Zeit, wo du es nur mit optischen Audiokabel reinmachen kannst.
Ja, tja, dann krass. War man voll happy, wenn man irgendwie aus dem Rechner optisches Audio rausbekommen hat, weil dann konnte man die Minidisc viel besser damit bespielen. Und das Lustige war, dass Sony noch ganz kurz probiert hat, Minidisc weiter zu pushen, indem sie sie als Datenträger dann vermarktet haben. Aber
die Kabel
die Datendichte reichte dann. Nee, die Discs.
Ach so, okay.
Aber die Datendichte reichte dann doch nicht aus.
Datenträger wäre ja dann auch nicht ganz gelogen, weil sie tragen die Daten von A nach B.
Denkt an Matrix, erster Matrix-Film, die dealen mit Minidiscs.
Machen sie das? Ich habe gedacht,
die dealen mit roten oder
weißen
Pin. Der kriegt eine Minidisc in die Hand gedrückt.
Der hätte sich auch lieber mal eine DVD-RAM gekauft.
Ja, hätte man wenigstens wieder spielen können. Obwohl, Minidisc kannst du auch wieder bespielen, oder? Wie war das?
Ja,
schon.
Ja. Minidisc kannst du wieder bespielen.
Aber passt nicht so viel rein. Mit Minidisc bist du aber trotzdem schon cooler.
Also vom Datenträgerformat waren die Dinger total cool, weil die waren robust und Handy und die waren einfach wirklich schick. Schade, dass sie sich nicht gehalten haben, weil die Technologie sie überholt hat.
Ja, das stimmt schon. Ich finde es auch cooler als USB-Sticks oder so oder normale CDs. Es ist einfach ein cooleres Gefühl. Ja. Die da irgendwo reinzustecken, wie so Kassetten, nur modern, weißt du, so hast du eine coole Kassette.
Ja,
crazy. Schon nice irgendwie.
Ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben eine Minidisc verwendet habe.
Markus bringt ganz dir eine mit.
Ich bring dir eine mit, das nächste Mal.
Ja. Ich habe hier so ein USB zu Serial Kabel gesucht, so ein USB to Serial Adapter Dingsy.
Ja.
Für irgendwas. Und dann habe ich in der Hardware-Kiste gekramt und da habe ich noch Disketten gefunden.
Dann ist weggeworfen.
Nee. Dann habe ich gedacht, krass, dass ich sowas doch hab. Und dann habe ich sie wieder zurückgelegt und gedacht so, ja, vielleicht brauchst du die ja irgendwann mal noch.
Mhm. Wenn der Ingo zum Beispiel wieder Disketten braucht.
Genau, wenn der Ingo zum Beispiel eine Diskette braucht, dann kann ich sagen, Ingo, ich schicke dir eine per Post.
Ja.
Oder
per
so.
Per E-Post. Brieftaube dann.
Ja. Genau, wenn der Ingo sagt, kannst du mir mal einen SSH-Key geben, dass ich dir hier ein Login einrichten kann, kann ich so sagen, ja, packe ich dir auf Diskette, kann ich dir schicken, ist dann nächste Woche da.
Mhm. Stimmt. Gut, jetzt, wo die Briefe und so länger dauern alles.
Ja.
Obwohl, aus der Schweiz heute noch extra doppellange. Das wird ja richtig teuer, Mann.
Ja, ist im Ausland, ja.
Ja. Das EU-Ausland das sogar.
Ja.
Das ist wie, wenn du irgendwie was nach Nordafrika schickst.
Ja. Schon.
Ich weiß nicht.
Was soll ich sagen? Ist nicht so weit, aber sonst.
Es geht immer noch schneller.
Tja, ein bisschen vielleicht.
Standardbrief kostet 1,10 € nach Schweiz. Das Brust ist aber ein schicken Großbrief, oder? Nee, brauchst gar nicht.
Nee, für eine Diskette reicht ein Standardbrief. Das ist ja ein Standardbrief, ist ja bis zu, ich glaube, bis zu 100 Gramm oder so. Und einfach irgendwie nicht Max, über
Standardbrief sind 20 Gramm, Kompaktbrief 50 Gramm, aber mehr wiegt ja so eine Diskette auch nicht.
Ja, nee, eine Diskette ist ja
nicht so teuer. Ja
super, super klein und super leicht.
Ich hätte gedacht, das ist
so. Also so einen normalen Brief packst du locker eine Diskette.
Diskette, Gewicht.
Das ist ja, also das ist jetzt gar kein Problem.
Eine Diskette.
Ja, nur da sind wir bei dem Punkt, den ich eben machen wollte. Disketten waren jetzt auch nicht das zuverlässigste Medium. Also ich hätte Angst, ob das, was ich auf der Diskette haben will, wenn sie ankommt, oder der Empfänger haben will, da noch drauf ist. Also, beziehungsweise lesbar ist.
Ich ja, glaube, auf welchen Dauermagneten oder so vorbeigeht, ja.
Ja. Musst du halt zwei schicken oder so.
Redundanz,
ich
genau.
Ich weiß nicht, ob die Redundanz reicht.
Ja, ja.
Naja. 18 Gramm, sagt einer, wiegt so eine Diskette. Das heißt, du kannst es noch in einem Standardbrief international schicken.
Plus ein 2 Gramm Papierbrief, wo ja, du dann draufschreiben kannst.
Nee, du kannst den Brief ja mit auf die Diskette machen. Krass. Oder du schickst als Kompaktbrief, 50 Gramm hast du, da kannst du ein bisschen Briefe dazulegen. Oder 2 Disketten als Redundanz. Doppeldiskettenbrief. Redundanz.
Doppeldiskettenbrief, ja. Gut. Wenn du jetzt aber nicht Disketten rumschicken möchtest, könntest du ja vielleicht einfach Copy und Paste benutzen.
Oh ja.
Oder? Mhm. Copy und Paste, beste Sache, sind wir uns, glaube ich,
einig. Ja, weil es ja, yeah, everything is connected und dann kannst du es einfach hier ausschneiden, drüben einfügen.
Genau.
Geht, wenn du nicht in einem Enterprise-Desktop bist, sogar über Remote-Desktop-Grenzen hinweg.
Ja, genau. Das ist perfekt. Gute Idee, bis jemand die Idee gehabt hat, wie wäre es, wenn man auch die Formatierung mit copy-pastet? Keine gute Idee. Ist dumm. Zu weit. Technologie ist da zu weit gegangen.
Too much.
Aber die guten Programme unterstützen dann ja
die Möglichkeit, das nicht zu machen.
Du dann ohne einfügen.
Das sollte der Default sein. Ja. Ich glaube, alle sind sich einig, dass es der Default sein sollte.
Und neulich habe ich die Erfahrung gemacht, das war recht lustig, da gilt man dann schon als Power-User, wenn man den Trick kennt, dass wenn man irgendwo was kopiert und das einfügt und man will die Formatierung nicht haben und das Zielprogramm kann dieses ohne Formatierung einfügen nicht, dass man dann einfach den Plain Text Editor aufmacht, es da einfügt, dann wieder kopiert und dann einfügt. Und ja, da 2024, damit kann man Leute beeindrucken.
Ja, wo warst du? Im Seniorenheim?
Mich auch,
oder?
Nee, so, das Lustige ist, damit kann man auch junge Leute beeindrucken. Das ist...
Wo hast du es aufgebiet? Auf eine Minidisc, oder?
Oh no. Fairerweise muss man sagen, hier, je jünger die Leute werden, desto weniger sind Leute wieder technikaffin.
Ja, ja, genau.
Das geht das, wieder zurück, ja.
Das ist erschreckend. Völlig.
Ja, also sie brauchen das halt auch nicht. Also du hast halt irgendwie dein iPad oder so.
Ich würde mich auch freuen, wenn ich das nicht wissen müsste.
Ja, ganz und dann ehrlich. Drückst du halt drauf rum und ich meine, wir sind noch in so einer Zeit aufgewachsen, wenn du was damit machen wolltest, dann musstest du schon so ein bisschen basteln immer. Und dich damit auseinandersetzen. Und jetzt
aber
musst du das halt
nicht
mehr.
Wenn ich das so beobachte, dann kommen wir auch immer noch mit diesen Geräten weiter. Also,
ja, natürlich,
deutlich weiter. Und dann denke ich mir wieder, wie schade ist das, dass diese jüngere Generation, die direkt mit einem Smartphone aufwächst, sich gar nicht mehr damit auseinandersetzt, wie so gewisse Grundmechaniken da drin funktionieren.
Ja, das ist halt der Lauf der Zeit, glaube ich. Also weiß ich nicht, was man jetzt, also. Ja, anyhow. Eigentlich, hier waren wir ja bei Cut, Copy and Paste abgebogen und der Inventor Larry Tesler ist mit 74 gestorben. Habe ich gesehen und das fand ich natürlich traurig, weil Copy and Paste, beste Sache.
Den Tesla, also, den alle gemocht haben.
Das ist letztendlich auch das, also Copy und Paste und die Abstraktion des Dateisystems, das, was so uns die wirkliche Interoperabilität von verschiedener Software ermöglicht hat überhaupt erst. Dass der Anspruch entstanden ist, dass du hier was ausschneiden und da drüben einfügen kannst. Das ist, ich glaube, das hat Computing schon sehr weit gebracht. Und deswegen war der Quatsch, den Apple da versucht hat, die Dinge wieder in so App-Sandboxes einzusperren und den, das Dateisystem beziehungsweise so Dateiaustausch wegzukapseln, auch eine völlige Sackgasse. Weil das die viele Vorteile, die bei Computing entstanden sind rund mit der IT, weggekapselt hätte oder verunmöglicht hätte, wenn wir das nicht gehabt hätten.
Aber das kommt doch jetzt überall wieder, oder? Es kommt auch auf deinem Telefon und so wieder. Die meisten, also es ist nicht so, dass dann quasi
ja,
also alle...
Genau, der Apple hat ja dann irgendwann eingesehen, dass es iOS einen Dateimanager braucht, ja. Okay. Es ist immer noch nicht, also die schöne generische Abstraktion des Dateisystems und der Datei, die ausgetauscht werden kann, die ist immer noch sehr kastriert auf iOS, aber sie haben verstanden gehabt, dass es ein Stück weit solches braucht.
Okay, dass es doch wieder dann zurück ist.
Ja, das ja. Ist gut.
Ja. Und wenn man lesen könnte, wüsste man auch, dass er schon vor 4 Jahren gestorben ist. Und das kann ich wohl nicht, aber ich kann hier copy-pasten. Und das Gute ist hier, der Twitter-Thread-Thingy ist halt ganz viel copy-paste.
Ach so. Aber
ganz viele Leute haben dieses copy-paste.
Ah, das ist quasi der Inside-Joke. Das ist quasi seine Todesnachricht, die ganze Zeit nur copy-pasted wird jedes Jahr.
Genau, das ist einfach nur copy-pasted und das ist schon ein bisschen lustig, aber actually ist er eigentlich schon vor 4 Jahren gestorben. Aber ist immer noch schade, weil ich meine...
Wenn Leute sterben, ist immer schade.
Ist definitiv schade, ja.
Der hat viele gute Dinge wohl gemacht. Tja, so ist es halt. Dann, was ist sonst noch gestorben?
Amazon-Drohnen.
Also, habt ihr gewusst, dass es dieses Amazon-Drohnen-Abwurf-Dingens in Wirklichkeit gibt? Ich hab das nicht gewusst.
Also, aber, ich bin davon ausgegangen, dass es gibt, aber ich meine, ja.
Ja, genau.
Aber also, ich wusste nicht, dass es das von Amazon gab. Ich hab Dokumentationen darüber gesehen, dass in ländlicheren Regionen oder dort, oder wo Infrastruktur einfach schlecht ausgebaut ist, zum Beispiel Blutkonserven mit Drohnen verfrachtet werden. Es gibt...
Ja, klar, ich glaub, dass ich da auch grundsätzlich in der Folge auch Drohnen dafür benutzt werden können, schon klar. Aber dass es dieses Amazon schickt dir was in der Stunde mit einer Drohne, dass es das wirklich gibt, das ist mir nicht so klar gewesen bis jetzt. Mhm. Ja. Jetzt ist es wohl so, dass sie ihr Programm erweitern wollten. Aber jetzt sind wohl quasi, wenn das ein bisschen näher an irgendwelchen Sachen ist, wo Leute wohnen, dann ist es wohl ein bisschen nervig, weil es mega laut ist. Und ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ja, Drohnen sind laut. Und wenn die ganze Zeit überall lang fliegen, das ist total nervig.
Und was?
Ja, und die sind auch ziemlich groß. Also die sind ja, keine Ahnung, das sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht so gut, aber die sind ja bestimmt 2 Meter oder so.
Ja.
Das sind natürlich schon riesige Drohnen, ja.
Und ja, wenn
die... Ja, aber also, es gab ja in den, was war das? War das die 70er? War das in den 80er Jahren, wo fliegende Autos so der... Ah, die Zukunft sind fliegende Autos.
Das ist doch 2024.
Es gibt in Deutschland eine Partei, die glaubt das heute noch.
Aber ja, Team fliegende Autos ist das, ja. fliegende Partei Deutschland oder so. Fliegende Autopartei Deutschland.
Aber wann war das? War das 70er, 80er, wo das so der große Hype war? Mhm. Ich meine, gewisse Parteien, da geht's ein bisschen länger und so, ich glaube, ja, fair enough. Und seit da ist ja auch schon klar, wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, dass es schon so problematisch ist mit irgendwie, solange das irgendwie 2 fliegende Autos ist, okay, aber sobald das dann halt irgendwie so ein bisschen ausartet, eben, dann hast du den Lärm, irgendwie das du dann trotzdem wieder irgend so eine Art Straßen brauchst und so, das ist alles problematisch. Ja. Also es skaliert
Straßen
halt gar nicht.
Gibt's überraschenderweise bei Flugzeugen die ganze Zeit schon. Und natürlich brauchst du es dann auch für so Kleinkram.
Ja. Genau, und das ist halt, du musst den Luftraum dann irgendwie aufteilen und irgendjemand musst du so überwachen und bla bla. Das Individualverkehr einfach so hochskalieren, das ist einfach keine Lösung. Und das ist aber schon seit immer bekannt. Und jetzt, ich meine, das mit Drohnen ist ja genau das Gleiche. Also ich meine, das ist ja, hä? Mhm.
Du hast all diese Sachen dann auf einmal, ja.
Ja, hätte man, also ich behaupte jetzt mal so frech, hätte man schon früher merken können.
Ja.
Hätte man 5 Minuten drüber nachgedacht, als weitergedacht als, boah, geil, fliegende Drohnen und bring mir Pakete schnell. Mhm. Hätte man drauf kommen können, dass es ein Problem ist.
Ja, keine Ahnung. Hey. Bis jetzt. Wohl, ja, jetzt kommen die Leute auch so drauf, weil wenn sie direkt daneben wohnen müssen, voll nervig.
Ja,
genau. Jemand in dem Artikel sagt hier, it sounds like a giant hive of bees. Das ist schon ein bisschen gruselig.
Ja, ja. Was aber habt ihr schon mal von Kolibri-Rotoren gehört?
Gibt's da irgendwas, was nicht so laut ist oder was?
Ja, genau. Und die sind halt nicht so gleichmäßig geformt, wie so gerade Rotoren, wie man die kennt. Sondern da ist der ist, wenn man drauf guckt, sieht es so ein bisschen ungleichmäßig aus, aber die sind dann eben dem nachempfunden, wie der Flügelschlag des Kolibri letztendlich in der Luft hält. Und Kolibris können ja in der Luft stehen und sind außerdem sehr leise, wenn sie fliegen. Und ja, das war tatsächlich auch in dem Video, was ich eben schon, wo ich dran gedacht hatte mit diesen Blutkonserven. Ich pack das nochmal in die Shownotes. Ich habe jetzt das ist ein 20 Minuten Video, ich habe jetzt nicht die genaue Stelle, wo das mit dem Kolibri drin ist, aber die haben da auch, der Typ ist in Afrika und hört sich oder guckt sich an, was diese Drohnen machen und wie laut die sind. Und sagt dann, steht mit dem Rücken zu der Drohne und sagt, ich höre sie nicht. Und da geht's halt darum, dass sie sagen, okay, wir benutzen keine Standardrotoren, sondern wir haben diese vom Kolibri abgeleiteten Rotoren. Und deswegen ist das Ding so leise. Und genau das müsste man letztendlich machen, um Drohnen dann auch zu einer Akzeptanz zu verhelfen, wo sie über Wohngebieten einsetzbar sind.
Ja, was ich noch verlinkt habe, ist
also
die Sendung mit der Maus zu das heißt Flugzeugdrohne, und das ist auch so ein Ding, wo du so eine Drohne hast, sie kann sich dann im Flug zu so einem Flugzeug umwechseln quasi, indem sie die Rotoren nach vorne dreht. Und da wird es auch benutzt, um gekühlte Impfstoff zu verfliegen. Und zwar halt in den Bereichen, wo es tatsächlich sinnvoll ist, wo du nicht die besten Straßen hast.
Ja, genau, die sind auch in Afrika unterwegs. Was ich da ein bisschen schade fand, ist, dass die halt, das ist eine deutsche Firma, die Zeug nach Afrika bringt. Und der Typ, den ich hier auf YouTube gefunden hatte, der hat einen Afrikaner, der in Afrika Zeug entwickelt hat. Ich fand die Story, genau. Und da halt, die
Locals. Es hat leider keine Sendung mit der Maus von.
Tja, ich hatte denen das geschickt tatsächlich. Wann war das? So bin ich gerade auch wieder. Vor anderthalb Jahren habe ich denen das geschickt. Ja. Aber sie wollen das mit dem Kolibri. Ich weiß auch nicht wieder, ob das einfach zu verpacken ist mit dem Kolibri. Also ich war vor allem von diesem Kolibri.
Einfach kann man so Kolibri verpacken. Die mögen sich nicht so gerne verpacken.
Keine Ahnung, gibt es so eine Schachtel, Kolibri rein, Schachtel zu.
Stimmt.
Kolibri verpackt. Das sehe ich jetzt also.
Panzertape.
Finde ich jetzt easy. Mhm.
Dann bist du
ja?
Kolibri tot oder was?
Zum Glück ist Ingo nicht
hier. Armer Kolibri.
Ja, arme Kolibri. Sie sind bestimmt auch irgendwie geschützt oder so.
War das nicht so ein E-Reader?
Ist nicht so ein E-Reader Kolibri? Kobe oder so gab's, oder? Libri gibt's noch. Es gab Kobe und Libri, und wenn die beiden kombinierst, hast du vielleicht das, was du suchst.
Es gibt Calibre.
Ja. Ja. Das ist aber eine Software, um diesen E-Book-Reader zu bespielen.
Ja, close enough.
Close, ja.
Close enough. Das ist alles das Gleiche. Das klingt alles gleich für mich. Gut. Sonst? Was sonst gestorben?
Noch?
Ah, was ich noch fragen wollte, weil das in Texas ist, schießen Leute die Drohnen ab?
Darfst du nicht.
Also, ja, und?
Nee, das ist irgendwie dann,
Also, hä?
Nee, wenn du das machst, also, wenn du auf eine Drohne schießt, dann ist es irgendwie ein Luftraum eingreifen und dann wirst du direkt verhaftet und kommst für immer in den Knast. Deswegen machen diese Leute.
Und komm, also, Felix,
wenn jemand anders abschießt.
Also, wenn etwas verboten ist, dann hält man sich doch da dran, oder?
Ja. Aha. Nee, wenn du jemand anders abschießt, der quasi auf deinen Lawn geht, ist okay. Wenn du so eine Drohne abschießt, die dich die ganze Zeit verfolgt, nicht okay. Muss man verstehen, das ist ein Unterschied. Learn the difference.
Ja, verstehe ich. Macht absolut Sinn. Nein, jetzt mit diesen Erklärungen absolut. Keine weiteren Fragen, danke.
Kein Problem, immer wieder gerne.
So, und Noch zu diesem Rotor, ich habe die Stelle gefunden. Es sieht so ein bisschen aus wie so gespreizte zwei Finger zu einem Peace-Zeichen. Also das sind dann die Rotoren und dann gibt's noch ein leichtes Countergewicht auf der Gegenseite und die rotieren dann halt sehr schnell und machen dabei dann aber weniger Lärm. Ich habe jetzt dann den Timestamp auch mit in die Shownotes gepackt, also schaut euch selber an. Und ich halte jetzt auch meinen Mund darüber.
Nice. Okay, schön. Okay, dann sind wir da durch, oder? Was gibt's noch? Tote? Ah, es gibt diese Anstecknadeln, die auch gleichzeitig AI-Quatsch machen. Zum Beispiel jetzt hier von Humane AI. Da gab's auch dieses andere Ding von dieser anderen Firma, die...
Dieses Friend?
Weißt du, Friend? Friend?
Dieses, ich glaube, es heißt
dieses Friend. Andere Ding von dem, von Johnny Ive oder so. Ich weiß, oder sein Freund. So. Ich weiß nicht.
Weiß ich nicht. Aber es gab doch dieses Friend, wo der Typ irgendwie, sein Businessmodell ist, ich gebe es zuerst mal irgendwie, keine Ahnung, wie viel Millionen für Friend.com aus und das ist mein Businessmodell.
Ach so. Den gab es auch, Rabbit Air 1 gab es noch. Das war das andere Ding von diesem einen Apple Dude.
Das war wohl auch nicht gut.
Ja, genau. Und jetzt ist es wohl so, dass doch mehr Leute diese Geräte zurückgeben, als sie gekauft haben.
Surprise?
Das ist ein bisschen unpraktisch.
Ah, hier. Genau. AI Company Startup Friend revealed it had spent 1,8 Millionen on friend.com.
Und jetzt? Hat er es, oder was?
Ja. Jetzt hat er die Domain friend.com. Hm.
Ach so, ja, okay.
Ja.
Und jetzt macht er eine Friendica-Instance drauf, oder?
Nee, ja, macht das. Er nicht.
Nee, sein Ding ist genau, darum komme ich drauf, sein Startup, seine Startup-Idee ist auch so wie dieses Humane AI-Pin.
Sowas zu haben, ja. Dann, was du dann genauso anbumpen
also,
kannst.
Genau, Friend, also ich glaube, das musst du nicht mal mehr anbumpen, sondern das ist sozusagen, du hast
immer
auch
da. So ach, das war Device. Das Ding, wo wir letztes Mal drüber geredet haben.
Ja, oder? Ja. Ja, okay. Ja, genau, around your, ja, das ist so ein Necklace und das ist dann irgendwie immer mit da, mit dir und.
Ich glaube, er hat das alles nur für den Joke gemacht, weil er quasi in der FAQ ist es, when will I receive my friend?
Ja, das ist funny, aber, also, ja.
Keine Ahnung. Ja, was soll. Naja. Und wie teuer soll das sein? $100 oder was?
Ja, das ist eigentlich zu preiswert für das, was es machen soll. Angeht.
Ich glaube auch. Ich glaube, er hat das einfach nur für diesen Joke gemacht.
Ja, es klingt ein bisschen nach Trash. Muss ich ganz ehrlich. Also, ja.
Aber der hat bestimmt ein schönes Leben jetzt mit diesen Cash Moneys da. Und Friend.com also halt gebaut.
Ja, aber ich weiß nicht, ob er ein schönes Leben hat, weil er hat ja schon mal 1,8 Millionen
ja,
für die Domain ausgegeben.
Ja, wenn er irgendwie 5 Millionen eingenommen hat mit diesem VC-Geld, dann kann er jetzt immer noch 3,5 Millionen auf den Kopf hauen.
Ja.
Oder?
Ja, doch.
Schon sagen. Ich glaube, es geht ihm gut.
Oh Mann.
Genau, achso,
es ging um die Menschheit wird untergehen. Ich sag nur, wenn ich das sehe, die Menschheit wird untergehen.
Diese Pins, die sind schon sehr, sehr quatschig, weil das ganze AI-Zeug ist halt einfach voll überhaupt nicht gut genug, ja. Und das ist, wie kann man denn auf die Idee kommen, Mensch, das ist so scheiße, das machen wir jetzt als einzigen Input.
Ja. Ja, und? Aber steht AI dran?
Mhm. Stimmt. Gab's nicht irgendwie war da irgendwie so eine News, dass wenn die Leute AI bei einer Firma oder beim Produkt sehen, dass sie dann eher einen großen Bogen drumherum machen gerade?
Alter. Ja, doch,
also, glaub, die habe ich noch nicht gesehen. Please
doch,
share.
Stimmt. Irgend sowas habe ich, glaube ich, auch gesehen, aber ich wüsste nicht mehr, wo.
Ja.
Tja. Okay.
Ich guck mal hier, ob ich es wieder finde.
Sein.
Customer Adonis. Servicing Code. Needs to be an AI. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, sogar. Ich weiß nicht genau, ich finde es auch nicht mal wieder. Es ist auch, es ging irgendwie darum, dass Leute viel weniger so ein Produkt kaufen, wenn AI dabei steht in den Features. Und verständlich.
Ja, stimmt, wir hatten letzte Woche hatten wir sicher über Friend AI gesprochen.
Ja, das kann schon gut sein, ne?
Naja. Also mit letzter Woche meine ich letzte Sendung, weil das war nicht letzte Woche.
Gut, dann lassen wir das doch hinter uns und reden über, vielleicht passt es ein bisschen, den Untoter der Woche. Ich muss es ja genauso aussprechen, wie es hier steht.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das werden wir rausfinden. Ich habe beide Möglichkeiten drin, aber ob das nur funktioniert oder nicht. Ich habe übrigens hier das Dings wiedergefunden, war vor 19 Tagen. Der Artikel. Okay, egal. Erzähl weiter. Wir sind ja jetzt woanders
schon. Who is the Walking Dead today? Mhm.
Hier, wie wär's? Ihr habt jetzt so einen wunderbaren Internet of Shit-Teil, ja, gebaut. Und ihr wollt es eigentlich obsolet machen. Aber ihr könnt es nicht. Könnt euch nicht davon lossagen, weil irgendwelche Leute das immer noch haben wollen. Dann sagt ihr einfach, wir machen das weiter für euch, mit dieser shittigen App, die wir dazu gemacht haben. Aber es kostet $2 im Monat. Ist das ein guter Move? Das ist ein sehr guter Move. Hat sich aber über diese eine Firma gedacht, die einen Sous-Vide-Stick mit einer App gebaut hat, die schon 10 Jahre quasi so auf dem Markt ist. Und haben jetzt angefangen, $2 im Monat für diese beschissene App zu chargen. Man, das ist mein Killer-Move einfach. Das ist quasi obsolet machen, ohne dass du sagst, dass es obsolet ist.
Nice. Ja, also vielleicht, ich meine,
vielleicht kannst du damit auch quasi diesen einen Entwickler, der das die ganze Zeit auf das neue iOS und das neue Android-Dings hoch updaten muss, kannst du damit bezahlen. Wenn dir das so wichtig ist.
Ich meine, wenn das im wenn du das Produkt kaufst, es wäre halt irgendwie ein bisschen ehrlicher, glaube ich, weil das Problem.
Ja, ganz am Anfang schon zu sagen, kostet $2, ja, das stimmt.
Genau, es kostet halt uns, weil das Problem mit so einem Scheiß ist halt, okay, du kaufst halt so ein Hardware-Gerät, aber eigentlich haben die dann halt trotzdem irgendwie laufende Kosten, weil halt irgendwie, ja, die haben das App natürlich auch so gebaut, dass das dann immer noch nicht irgendwie direkt über Bluetooth mit deinem Hardware-Gerät spricht, sondern natürlich über ihre Cloud.
Über die Cloud.
Genau, das heißt, da fallen halt schon ständig irgendwelche Kosten an und du musst irgendwie noch Software maintainen und keine Ahnung was. Und ja, ich meine, wenn das vorab schon klar ist und du kannst dann auswählen zwischen, ich hätte gerne ein Gerät, was das macht, und ein Gerät, was das nicht braucht, wo du einfach so einen Knopf hast und eine Zeit einstellen kannst und eine Temperatur oder so.
Das könnte man denken, dass
du die Kunden selber entscheiden lassen kannst, was sie kaufen wollen. Also fände ich mal interessant, tja, zu sehen, ob das Leute dann tatsächlich kaufen.
Also ich verstehe nicht genau, warum so ein Sous-Vide-Stick, wo du die Temperatur einstellst, eine App braucht, ganz ehrlich.
Das sage ich ja, du wirst da halt eine Temperatur und eine Zeit einstellen. Ja. Das kannst du jetzt
schon.
Das kannst
du da auf diesem Ding auch schon. Anscheinend, ja. So wie das da aussieht.
Ja. Also. Ach, weiß ich nicht. Kann man wohl machen. Aber es ist eine lustige Idee, anstelle einfach zu sagen, ja, stellen wir jetzt ab. Zu sagen, ja, kostet jetzt $2 pro Monat.
für absoluten Trash. Für eine Sache, die du vielleicht einmal oder zweimal im Jahr benutzt. $2 im Monat ist auf jeden Fall nächste Level einfach.
Ja.
Ich glaube, so ein Hardcore-Hobbykoch könnte das auch öfter benutzen.
Ja, es gibt bestimmt zwei Leute, die dieses Teil jede Woche einmal benutzen. Aber da gibt es halt immer noch den Rest der Leute, die es nicht jede Woche benutzen.
Was?
Ja. Tja, also keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall ein Move.
Ja, also ich finde es interessant. Ich bin nicht sicher, ob ich es besser finde, als es einfach abzustellen. Ich glaube schon. Aber es ist schon interessant.
Ich fände es gut, wenn sie es quasi skalieren auf den einen Entwickler, der die ganze Zeit daran arbeiten muss. Also wie teuer der ist, kostet es dann quasi über alle aktuellen Customer, die wir noch haben, verteilen. Und wenn Leute abspringen und sagen, nee, jetzt machen wir nicht mehr, dann wird es halt ein bisschen teurer für alle.
Ja.
Und dann hast du quasi einen Typen, der macht nichts anderes, der kümmert sich nur darum, dass diese scheiß App weiter funktioniert.
Punkt. So ein bisschen Pyramidensystem, oder? Wenn du deine Friends and Family dazu bringst, auch dieses Sous-Vide-Gerät.
Dann wird es ein bisschen günstiger für alle. Aber das ist noch nicht mal Pyramide, günstiger. Sondern das wäre dann tatsächlich ein echtes Sharing, so ein Sharing of Cost, so ein bisschen wie Open Source, wenn man sich das so überlegt. Ja.
Quasi, man könnte die App auch einfach Open Source und dann
Stimmt. Dann könnte man es wenigstens irgendwo runterladen und irgendjemand anders, der dieses Ding ganz, ganz doll haben will auf seinem neuen Android, der würde sich drum kümmern können.
Genau. Gut, das Hauptproblem, und ich glaube, wo die Kosten ist, sind halt, dass du das im Store, du willst das halt im App Store haben oder so.
Ja, aber das ist keine Hauptkosten, oder? Wie teuer ist das im Jahr? So ein Entwickler-Account? $100 oder so?
Ich glaube, schon, $100 im Jahr, und du brauchst halt so einen Entwickler-Account und die Zeit, das da hochzuladen und so.
Ja, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool von der Firma, die das dann halt komplett transparent machen würde. So, ja, dieser eine Entwickler, der kostet uns so viel, der muss auch noch irgendwie ab und zu zum, weiß ich nicht, Sandwich-Mittwoch eingeladen werden oder so.
Du brauchst ja, es reicht ja nicht nur ein Entwickler. Du musst ja eine Redundanz haben, sonst hast du das Tram-Risiko.
Ja, stimmt. Wenn du die beide per Post schickst, musst du gucken.
Ja, ganz genau.
Das stimmt schon, ja. Na gut, dann zwei. Ist ja auch egal. Das sind wenn du genug Leute hast, kannst du das ja runterrechnen. Und dann kostet halt $1 im Monat oder so für den Typen oder zwei. Und
warum kostet es ja $2? Weil zwei Entwickler.
Oh ja, das macht's ja. Okay, wie viele? Sie sagen nicht, wie viele aktive Nutzer die noch haben, oder?
Natürlich sagen sie das nicht. Das
und auch nicht, nachdem sie jetzt $2 eingeführt haben, nachdem die Leute gemerkt haben, dass man es auch ohne App benutzen kann. Oder dass du quasi so ein Pay What You Want und mindestens den Preis, den du bezahlen kannst. Vielleicht hast du irgendwelche coolen Leute oder so. Egal, wo sind wir?
Es war noch was untot, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar
Diablo
im Browser. War das jemals tot?
Das
weiß ich, es ist wieder auferstanden in deinem Browser.
Ah, okay.
So habe ich es gesehen.
Okay.
Das, was quasi der Name sagt, du kannst Diablo jetzt im Browser spielen, und zwar das Original Diablo, du kannst die Shareware spielen. Ich weiß nicht genau, ob das okay ist von den Lizenzen her, aber
ja, oder wenn du die CD noch irgendwo rumliegen hast, kannst du das MPQ laden,
ja,
und dann kannst du auch die Vollversion spielen.
Das ist schon cool.
Das ist schon cool.
Und du kannst sogar die Saves sortieren und so, also ist noch nicht mal so, dass du es nur einmal machst, sondern es weg, sondern du kannst es quasi durchspielen im Browser.
Ja.
Es läuft erstaunlich flüssig.
Ja, ist ziemlich gut.
Es ist total gut, totaler Flashback.
Stay a while and listen.
Ja.
Könnt ihr jetzt ausprobieren?
Tja, wenn dieses rechte Zeug nicht so scheiße wäre, dann könnte man jetzt all diese Spiele, die wir früher gespielt haben, man im Browser spielen.
Was würdest du noch gerne im Browser spielen können? Was würde ich denn gerne im Browser spielen können?
Was würde ich gerne hier? Anno zum Beispiel?
Anno.
Ja? Okay. 16, was war's? 1602 oder so?
Keine Ahnung, wo sie anfangen.
1602, ja.
Sowas?
Ja, also Command & Conquer konnte man ja auch schon im Browser spielen. Mhm. Das habe ich auch immer.
Was denn so halbwegs Neues würde? Ich glaube, ich würde gerne Unreal Tournament im Multiplayer dann spielen können im Browser.
Das
wäre super nice, weil da muss keiner mehr diesen Shit nachinstallieren oder so, sondern du gehst einfach auf diese Webseite und alle laden dann ihre CD oder so, und dann kannst du mit denen im Online-Multiplayer spielen, das wäre schon super Premium. Dann geht einer noch auf die Webseite und macht den Server auf quasi. Also hat einen zweiten Tab, wo dann der Server drauf läuft. Das fände ich schon cool. Oder Quake 3 Arena oder sowas, so solche Sachen.
Ja, so Zeug wäre natürlich super. Muss ja nicht mal das Richtige, gab ja da eine Million Klons
davon. Was war das letzte,
glaube ich? Ja, zum Beispiel sowas, das gibt's das schon, das gibt's bestimmt.
Was
hier dieser, soll ich googeln und dann können wir sagen, dass es Mick hat's bestimmt schon gemacht.
Ja. Können wir so
ohne Witz.
Cube 2 Sauerbraten.
Ja, Hört er eigentlich einen Podcast?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ihm wird das ab und zu mal rangetragen von anderen Leuten, die einen Podcast
haben. Manchmal, ja. Shoutout an Mick. Ja. Jedes Mal, wenn ich irgendwas Weirdes google, dann taucht sein Name auf und er hat es bestimmt schon mal gemacht.
Er hat es schon komplett durchgespielt.
Ja, das hat er durchgespielt, jedes Mal.
Oh, ein Kernel in Rust.
Ja. Ja, ich habe mich irgendwie, ich weiß gar nicht, was war, weil irgendwie, war irgendwas Rust, und dann war es so, ja, kann man irgendwie Kernel-Module eigentlich auch mit SIG bauen? Weil das ist ja die andere coole Hype-Programmiersprache aktuell. Ja. Ist ja SIG und Rust. Und dann habe ich das gegoogelt, dann ist irgendwie so, ja, hier Example NixOS von Mac.
Ja. Hat er mit leider schon fertig gespielt.
Hat er leider schon fertig gespielt. Kann man wohl mit SIG, kann man wohl Kernel-Module, Linux-Kernel-Module bauen. Ich
glaube, er hat einen kompletten Kernel in SIG gebaut, oder? War das nicht so?
Ja, ich weiß nicht, aber er hat ja hier auch so ein Kernel-Modul in SIG als Proof of Concept gemacht, irgendwie. Und das kann man wohl machen. Nee,
doch, stimmt, genau. Linux-Kernel-Module written in SIG.
Hm. Ja. Das ist einfach crazy. Und das, also eigentlich wollte ich aber hier Sauerbraten Cube 2, wie heißt das? Web. Ist das WebAssembly? WebAssembly. Dup. Gibt's bestimmt.
So, egal.
Es gibt sowas. Leute haben das angefangen.
Okay, nice. Finde ich gut. Kann man
bestimmt.
Wenn das jemand angefangen hat, dann hat es bestimmt auch jemand an das Ende gemacht, oder? So funktioniert es doch.
Ja, also irgendjemand ist geforkt. Single Docker Image.
Was haben wir noch?
Ja.
Egal.
Anyhow.
Ach so, ja, jetzt hier. Markus. Weiter ins Amtes.
Wir müssen schon wieder weiterreden, ne?
Ja.
Tief Luft holen, weil jetzt wird's kritisch. Jetzt kommt die AI der Woche. Oder muss ich es deutlich aussprechen und sagen AI der Woche?
Versuch alles. Also bei Ingo funktioniert es nicht so oft, muss ich sagen. AI der Woche.
AI der Woche, KI der Woche, AI der Woche.
KI der Woche finde ich auch gut.
Ja, ich höre auf.
Ja, eins von denen muss jetzt funktioniert haben. Wenn nicht, dann ist echt schade.
Ja. Das wäre echt traurig. Aber wir hatten ja schon AI. Jetzt gibt's noch mehr AI?
Nein, das war noch nicht AI davor. Wir waren davor Untoter.
Naja, Untoter. Aber da gab's auch schon, da gab's schon AI. In Tota gab's schon dieses Human AI Pins.
Ach so, ja.
Das ist schon wieder tot.
Wir haben so viele AI Sachen, da habe ich gedacht, zieh ich das noch um.
Ja. Was sonst noch in
genau.
AI?
Genau. Was witzig ist, ein witziger Trend in diesen sozialen Medien, ist AI verkackte Videos nachzuspielen.
Stimmt, das habe ich auch gesehen, das ist schon echt, das ist super witzig.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Auch quasi mit diesen Nudeln und quasi überall Arme und so. Das ist perfekt einfach. So gut.
Ja, absolut plus eins.
Guckt euch einfach diese Videos an oder guckt euch nicht an. Scheißegal. ich kann es so empfehlen. Also wenn diese AI-Videos so glitschen und dann halt irgendwas Wirres passiert, das dann nachspielen.
Ja, das ist lustiger Trend.
Ein lustiger Trend. Kann ich empfehlen. Diesen Trend. Kann ich viele Trends empfehlen, aber den kann ich empfehlen. Was haben wir noch? Was ich noch habe, ist hier ein Artikel, wo jemand quasi so ein Konzept vorstellt, wie er seinen kompletten, also so einen kompletten Blog, der nur von Computer generiert, also quasi nur AI generiert ist, über Ads finanzieren kann. Das heißt quasi, dass die Ads seinen AI-Blog finanzieren. Und das fand ich schon ganz schön krass. Also ich fand die Idee geil einfach. Quasi ein Blog, der komplett, der diesen Content erzeugt, den du erwartest in einem Blog. Und sich dann quasi darüber, über Werbung finanziert. Diese AI, also quasi die Erzeugung von diesem Content. Fand ich nice. Hat er hier zusammengeschrieben, hätte auch so ein Lesefuch rein können, aber ich fand's cool, weil es hier halt so gut reingepasst hat. Und erzeugt da quasi Markdown-Files, die dann die Webseite sind, basierend auf dem Input, was die Leute quasi fragen. Und dann krass irgendwie. Und ich habe das ungute Gefühl, dass das schlimmer wird. Ja, also wenn jetzt quasi einer gedacht hat, das ist eine gute Idee, dann gibt es mehr Leute, sagen die, wir machen damit fette Cash-Moneys.
Das Problem ist halt, der Content ist halt schlecht.
Der Content ist auf jeden Fall ist nicht gut. Ist kein guter Content.
Es trägt halt nix. Also es trägt halt so wie nix zu, also
ja, sehr,
es macht wie nix besser. Also ich meine, Blogs sind halt cool, weil Leute da
original ihre Content draufschreiben. Ja.
Genau, ihr original Content. Und ja, es gibt so einen gewissen, fairerweise muss man sagen, es gibt vermutlich so einen gewissen Markt für Leute, die Dinge halt so ein bisschen aggregieren und so, und das kann wie ein Bot halt schon machen, das kann so ein AI irgendwie machen. Aber die richtig guten Blogs sind halt die, wo irgendjemand irgendwie so ein ultra weirden Thermostat in seinem Haus gefunden hat und gesagt hat, oh, ich habe den jetzt irgendwie auseinandergeschraubt und das irgendwie angeschaut, wie das funktioniert, und ich habe jetzt hier mein Dashboard gebaut, was dann das irgendwie ausliest, und ja, ich habe das reverse engineert und so, und das kann halt ein LLM nie, das kann es nie leisten.
Es dauert halt länger als irgendwie eine Anfrage von 3 Sekunden gegen so ein Sprachmodell.
Genau.
Da muss man sich voll mit auseinandersetzen und so. Und Original Content sticht natürlich immer.
Aber das halt da, das sind halt die Blogs, die halt irgendwie interessant sind, wo man halt auch was lernt und irgendwie, ja. Mhm.
Genau. Der hat auch einen Teil von dem Post. Is this going to actually happen? Fragezeichen. I don't know. I hope not.
Ja, aber ich glaube, das gibt's schon, das ist leider das Problem.
Ja, also ich glaube, dass genauso ein Content erzeugt wird, vielleicht sogar basierend auf den echten Seiten, dann sagt es hier, schreibt das gleiche Ding nur nochmal anders.
Ja, genau, sowas. Das halt schon.
Oder dass Leute zum selber Schreiben zu faul geworden sind, die tragen in so einem, wie heißen diese Google Notebooks? Es gibt auch von Google auch so Notebooks, die die AI dahinter haben. Dann kannst du da Quellen drauf zusammentragen und den das Ding dann Zusammenfassungen generieren lassen. Und die Blogposts, die daraus entstanden sind, also der Text von der AI generierte Text liest sich nie so flüssig wie das, was ein Redakteur rausgehauen hat.
Ja.
Also mag natürlich sein, dass mir schon AI-Texte untergekommen sind, die sich flüssig lasen. Das merke ich dann ja nicht mehr. Ja. Aber der andere Fall, der kommt mir in letzter Zeit zu häufig vor, dass ich mir denke, boah, das ist so aufgebläht und so viele Füllwörter drin und so ein nach Schema F, so der dritte Artikel, exakt gleiches Schema, da denkst du dir...
Das ist quasi Inbegriff von Schema F. Also diese Sprachmodelle sind genau das Schema F. Wenn du quasi allen Text nimmst und sagst, daraus jetzt mal einen Standardtext bauen, dann macht das genau das.
Ja, bisschen schade. Aber ja. Können wir auch nicht lösen.
Wir können es nicht promoten, oh fuck. Scheiße. Das ist zu spät jetzt.
Too late.
So, was haben wir noch?
So,
Flux. Wir haben
Flux.
Was, Flux?
Flux. Ach so, Bildergenerator. Es gab wieder 9, der Hände kann, und zwar sehr gut anscheinend. Ich weiß aber auch nicht genau, warum es jetzt
Handfetisch.
Handfetisch, ja.
Hat kann bestimmt auch Füße. Füße. Ja, bestimmt. Füße.
Musik.
Oh, aber wir hatten es ja schon ein paar Mal.
Das nächste ist GitHub Roast.
Ja,
ich komme nicht drauf. Kommt ihr drauf?
Ist es schon ist wieder
kaputt da? Schon wieder? Nee, bei mir geht's gerade.
Ja. So, ich kriege einen Zertifikatserror.
Ja, ich bekomme auch einen
Zertifikatserror. Kein Verbindung zur Suche unternommen, mögliche Sicherheitsprobleme.
Bei mir ist okay. Ich mache mal.
Also bei mir sagt's auch, because the certificate is self-signed or service not sending the correct intermediate certificate.
Bei mir ist es okay.
Checkst du einfach keine intermediate certificates oder so?
Weiß ich nicht genau. View certificate. Von Google Trust Services ist es issued. Keine Ahnung.
Okay, das ist aber komisch. Also weil bei mir ist es
womit geht ihr rauf? Mit dem Firefox oder mit dem Chrome?
Ja,
ich habe es jetzt gerade mit Chrome, Firefox und Safari probiert. Jetzt ist gut. Es geht nicht. Ist kaputt.
Bei mir geht es mit einem Chrome und mit einem Firefox. Jetzt weiß ich auch nicht. Vielleicht wurde ich gehackt. Vielleicht ist bei mir dieses Zertifikat drin. Ne? Dieses Hack-Zertifikat oder so.
Ja, bestimmt. Du hast bestimmt irgendwo mal Zertifikatscheck ausgemacht.
Mm.
Ja, nee, also bei mir fällt auch Curl.
Echt?
Ja.
Nee, bei mir fällt kein Curl.
Ja.
Oh, ich glaube, ich werde gehackt. Oh. Scheiße. Ich glaub,
du bist schon gehackt, du wirst nicht gehackt.
Bin gehackt.
Du bist schon lange gehackt, ja. Ja, kann man nichts machen, aber ja, roasted.
Das ist ja witzig.
Ja,
da kannst du quasi wenn dein Computer dieses Zertifikat gut findet von der Webseite, kannst du da dein GitHub-Name reinschreiben und dann roastet er dich basierend auf dem, was er da drin findet.
Ja, genau.
Ah, und du kannst es, er hat irgendwie, ne, weiß ich nicht genau. Das ist aber immer sehr, sehr witzig. Kann ich auch empfehlen. Ja.
Ist aber auch recht unkreativ. Also wenn du da ein paar Dinge eingibst, also es wiederholt sich, die Roasts wiederholen sich schon recht schnell. Also wenn du 2, 3 Leute eingegeben hast, siehst du ziemlich schnell irgendwie ähnliche Patterns und so, und es ist halt so ein bisschen.
Mhm. Aber für Mick macht das schon einen guten Roast. Das geht schon.
Ja, also so eben, die ersten paar sind okay, aber dann merkst du so, okay, ist aber auch immer so ein bisschen.
Du machst es einmal, dann ist witzig, es reicht doch wohl.
Ja, das stimmt. Nein, ich mach's keinmal, weil ich komme ja auch nicht mehr drauf.
Stimmt. Woher weißt du es dann, was da reinkommt? Vielleicht hast du zu oft gemacht, dass du jetzt quasi Zertifikatfehler hast.
Das kann sein.
So. Alles nicht so einfach. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach an, was der Kim der Woche gemacht hat.
Habt ihr gewusst, dass es den noch gibt? Kim.com?
Nein.
Ich habe auch nicht gewusst, dass er den noch gibt.
Ich habe ernsthaft gedacht, der würde irgendwo einsitzen und wir hören nie wieder was von ihm. Aber
der ist wohl immer noch in Neuseeland.
Beeindruckend, ja. Ich hatte gedacht, der ist ausgeliefert.
Ich habe auch gedacht, der ist schon ewig ausgeliefert. Und dass quasi Julian Assange vorher quasi freikommt, als Kim.com einsitzt, das ist schon sehr erstaunlich. Ja. Jedenfalls gibt's den Typen noch. Und
was ist neu?
Dass es mal wieder so weit ist, dass er ausgeliefert wird nach USA. Das ist neu. Und zwar jetzt offiziell Neuseeland hat gesagt, hier. Aber jetzt hat er schon wieder irgendwelche tollen Ideen, wie er doch nicht ausgeliefert werden muss oder so. Deswegen weiß ich nicht genau. Kim.com ist übrigens mega Upload, der Typ. Mhm. Das ist schon sehr lange her, dass wir über den Typen mal wieder geredet haben.
Genau. Ich hab nur einen Artikel aufgemacht und da steht New Zealand's based Internet Personality.
Aha. Ist
schon interessant.
Ich glaube, sie haben keine anderen Leute im Internet dort. Das könnte sein, außer Schafe.
Influencer number one.
Mhm.
Ja, crazy.
Ja, krass, dass es den Typ noch gibt, ey. Erstaunlich.
Ja. Und es ging alles damit los, dass er der Telekom erklärt hat, dass ihre Software unsicher ist.
Mhm. Kim Schmitz.
Das ist schon. Tja. Das ist schon echt lange her. Aber das ist echt ein Name, der ist also verrückt. Das, also wirklich verrückt.
Ja.
Ja, auch auf Torrent Freak.
Traurig. Ja.
Stabile Gut. Primärquelle.
Mhm. Mehr hat er nicht gemacht die Woche, deswegen kommen wir jetzt zu dem.
Ich weiß nicht, was
also, noch? Es reicht auch nicht.
Was reicht nicht? Was?
Nee, es reicht. Also was soll er sonst noch machen?
Das ist die richtige Frage. Der macht
die Zeiten sind vorbei. Ja.
Ja. Also, ich glaube, er ist crazy, dicker. Dass er überhaupt noch was macht.
Ich glaube, er ist dicker geworden jetzt in den Bildern. Da muss er hat wahrscheinlich zugenommen. Das hat er gemacht.
Ja, wenn er die ganze Zeit im Gefängnis sitzt.
Nee, ist er ja nicht. Der chillt da in seiner Villa. Ja, das ist sein Ding. Ja. Der hat irgendwie 5 Autos oder so.
War der nur festgesetzt? War der festgesetzt? War er nicht mehr festgesetzt?
Der war komplett entspannt auf jeden Fall.
Guck mal, jetzt hier. Gut für ihn.
Oh ja, auf jeden Fall. Bla, bla, bla. Tja, keine Ahnung. Egal. Jetzt weiter.
Jetzt die News. Ja? News.
News. Also Colonel Hassan diesen Trick. Es gibt hier so ein Patch und das macht alle Colonel ein bisschen schneller beim Booten. Und
steht da 0,035 Seconds?
Ist ja. Nicht so schnell. Viel schneller.
Warum sollte ich das tun?
Was?
Das ist cool. Also, das ist nicht, das ist unterhalb der Schwelle, was Menschen bemerken.
Ja, aber stell dir vor, du bootest halt so ganz viele Systeme.
Auf einmal.
Auf einmal. Jeden Tag.
Ja.
Okay.
Dann ist schon geil. Also.
Aber normalerweise bootest du dann ja kein Kernel, sondern machst irgendwie so ein super Hyper-Shit, dass die schnell da sind, oder? Container oder sowas. Ist doch die Zukunft.
Ja, aber ich meine, also das läuft alles irgendwo auf Hardware und dann gibt's diesen kleinen One-Liner-Patch, der in Linux-Kernel kommt und dann ist alles ein bisschen schneller.
Ach, alles ein bisschen schneller.
Ja, ich meine, du als End-User merkst das natürlich nicht, aber
wenn du meine Millionen-Server gebootet hast.
Ja. Der Cloud-Provider merkt das, na klar. Das der ist recht
kapazitär. Oh, Gott sei Dank. Ja. Die armen Cloud-Provider, ja. Denk doch mal an die Cloud-Provider. Was die jetzt alle einsparen.
Nee, nee, nein, du musst den Spin anders drehen. Denk doch mal an den Urwald. Weil, wenn der Cloud-Provider weniger Strom verbraucht, um die Linux-Systeme zu booten, dann müssen weniger irgendwas und
weniger Bäume gefällt werden, damit darin Strom erzeugt wird, oder was?
Deswegen bleiben mehr Bäume im Urwald stehen.
Toll.
Genau.
Gott sei Dank.
Und schneller ist einfach besser.
Ist es Leute nur für den schneller. Für die Bootzeit oder immer?
Irgendwo. Nee, einfach fürs Aufbooten. Also es ist irgend so ein
Könnten einfach diese HP-Server irgendwie eine Sekunde schneller ihren Lüfter durchlüften und dann ist schon irgendwie 100-mal mehr gespart.
Ja, das, genau. Aber siehst du, da
machen sie aber nicht drauf an.
Ja, nein, aber ich meine, sollte man auch ansetzen, aber ich meine, das, ja.
Naja, ist auch ist schön. Ist okay.
Ja, ich finde
schneller ist immer besser. Warum sollte schneller nicht besser sein? Also wenn du das jetzt noch 1000-mal machst, dann hast du bestimmt diese eine Mitigation weg, die du verloren hast durch irgendein Hyperthreading-Krams.
Ja. Stimmt. Und ich meine, warum willst du das nicht? Und der Patch ist super easy. Das ist halt wirklich.
Ja. Vielleicht willst du doch mal so ein Patch.
Ich finde es gut.
Ja.
Also von mir gibt es das ein Plus 1 und Like.
Ja, mehr Patches in Ordnung.
Ja, mehr Patches, mehr schnell. Schneller booten finde ich eine gute Sache.
Schneller, ja, absolut.
Leute, die sich für die Performance der Software interessieren, finde ich eine gute Sache.
Mhm. Ja, also, sag's, genau, dann ist. Ich komme zurück zum Dschungel. Performance-Orientierung hat was mit Green Programming zu tun. Mhm. Also, weil Performance bedeutet effektiv weniger Ressourcenverbrauch.
Ja. Das stimmt. Also, ist jetzt halt so in the grand scheme of things mit AI und so egal, weil
wenn wir eine Bazillion für irgendeinen Scheiß rausverbrennen, das stimmt schon, ja.
Wenn Leute halt irgendwie dann, ja, hier jedes bisschen einfach mit ChatGPT bei ChatGPT eingeben.
Hallo Sprachmodell, wie liste ich den Content von einem Directory? Ja. Und dann sagst du das, hat leider irgendwie 100.000 Strom verbraucht.
Genau.
10 Watt
Downgrade. Aber,
jede Anfrage kostet übrigens knapp einen Cent für den Provider, ist schon echt viel. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch irgendwo.
Ja, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen.
Komplett krass, super. Wenn man überlegt, wofür das gerade verwendet wird.
Wo sind wir hier? Was ist mit Intel CPUs, wo wir gerade über Effizienz von hier so kostet?
Anfragen. Intel CPUs, die hatten ja ganz viele Leute rausgeworfen und jetzt obendrauf haben sie auch noch herausgefunden, eine 13. und 14. Generation. Da gab's wohl so ein bisschen einen Increase in Rückgaben, weil mehr CPUs kaputt gegangen sind, vor allem die schnelleren Modelle, würde ich jetzt mal sagen, also so i7, i9 und so. Stellt sich raus, gibt's wohl so einen kleinen Bug, der dazu führt, dass sie nennen das so schön Elevated Operating Voltage is causing Instability Issues. Und was das, glaube ich, so ein bisschen in weniger Marketing-Speak heißt, ist, dass da halt dann zu viel Strom auf deinem Transistor ist und der dann halt kaputt geht.
Du meinst, wenn du dein CPU Zeit. Overclockst, dann wird er nicht mehr so stabil sein? Oder machst du das gar nicht, sondern das ist einfach so?
Du overclockst gar nicht, du nimmst die ganz normale in Operation Range. Oh. Und wenn die halt so ein bisschen, und darum sind wohl nur die, die schnelleren CPUs betroffen, weil das Problem manifestiert sich wohl mehr oder überhaupt irgendwie nur bei CPUs, die über irgendwie, ich glaube, eine 65 Watt TPD haben. und halt auch nur, wenn du das benutzt, also wenn du deine CPU halt tatsächlich benutzt. Aber das ist noch alles, also da bist du noch nicht im, ich habe irgendwas geoverclockt und ich mach da irgendwie, ich habe an der Spannung rumgespielt und keine Ahnung was und ich habe da versucht möglichst viel, sondern du hast einfach normal operating und jetzt bist du halt irgendwie viel am Kompilieren oder so und hast halt große Software und da müssen halt alle Cores hochdrehen und dann gehen die kaputt über die Zeit. Und da gibt's jetzt wohl so ein Microkernel-Patch, dass die nicht mehr kaputt gehen. Und das Problem ist wohl auch, dass die halt irreparabel kaputt sind.
Das ist unpraktisch.
Also das Microcode-Update kannst du eigentlich nur verhindern, dass deine CPU noch mehr kaputt geht.
Ach du meine Güte, okay.
Und das ist wohl schon gar nicht so gut. Ja, das glaube ich so wie ich das verstanden habe. Und ja.
CPU kaputt machen nicht so gut, ja. Und jetzt, was machen sie da? Einfach noch ein paar Leute entlassen, dann wird's besser, oder?
Das ist der Trick. Weiß ich nicht so genau. Also es gibt jetzt irgendwie dann so ein Microcode-Update. Also immerhin können sie es wohl patchen. Dass es nicht mehr passiert, aber das Problem ist halt, für alles, was kaputt ist, ist halt kaputt. Also die Transistoren, die halt kaputt sind, sind halt kaputt. Du kannst nicht viel machen mit Microcode. Und
ja.
Das halt, ja, vielleicht mal austauschen oder so, mal draufschauen. So, FYI.
Microcode automatische Updates immer drin lassen. Das ist wichtig. Ja.
Genau. Genau, worst case könnt ihr eure CPU damit fryen.
Patcht eure CPUs.
Ja. Genau. Und, was sie auch patchen, was Leute patchen wollen, keine Ahnung. Hatten wir das schon? Nein, das hatten wir noch nicht, oder?
Nein.
Ich glaube, es ist eben gerade passiert, als wird die letzte Sendung irgendwie, oder ein bisschen nach der letzten Sendung. Naja, auf jeden Fall, es gibt hier, eigentlich hat es auch in ML, in AI, KI gepasst, und zwar hier DARPA, das Research.
Waffending.
Waffen Research Founding USA Ding. Defense Advanced Research Project Agency. Genau. Die haben gesagt, also es gibt ja dieses, alle diese Programmiersprachen sind doof, also so C und C++ und so. Und Leute sollen Rust machen, weil Rust ist jetzt Hype.
Und alle Leute lieben Rust, jetzt, außer Sig, genau, ist noch besser.
Genau, außer Sig oder OCaml ist das Beste. Und da gibt's jetzt ein Forschungsprojekt, was Tractor heißt. Und das ist eine Abkürzung für Translating All C to Rust. Und die wollen da mit allen Buzzwords, also mit Machine Learning und mit AI. LLMs und AI, möglichst vollständig, weitgehend C und ja, C-Code-Bases in Rust umschreiben.
Mhm. Also sie wollen und alles C nehmen und das zu Rust machen, oder was?
Genau, sie wollen die C-Codebase nehmen, das in so ein AI reinschieben und dann hinten soll ein Rust rauskommen, was sich auf dem Niveau eines erfahrenen Entwicklers.
Okay, also nicht nur ein Compiler, der einfach allen C-Code nimmt und den nach Rust kompiliert.
Nein. Das ist kein Compiler, das ist ein Code-Umschreib-Tool.
Code-Umschreib-Mensch, aber ohne, dass man Menschen braucht.
Ohne Mensch, genau. Und das ist halt das Forschungsprojekt.
Okay, wie viele Studenten sind da gerade dran?
Weiß ich nicht, das steht da nicht.
Oder sind da auch echte Menschen?
Das ist natürlich auch ein Hot-Tag, dass Studenten keine echten Menschen sind.
Das habe ich natürlich nicht so gesagt.
Ja, ich kenne nur den Ausspruch, dass Studenten noch keine fertigen Menschen sind, weil die sind ja gerade erst dabei,
Mensch zu werden.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das Menschsein sich über ein Studium definiert. Also für das.
Auch ein Hot Take.
Ja.
Aber kann
für
man
das
auch ein Hot Take. Aber können wir nochmal kurz Studium, zurück also, mit zu dem Rust ist der Hype. Wie ist denn so, wenn hier der so schön sagt in dem Artikel, dieser Mensch, den Sie da interviewen vom DARPA, der sagt, Rust zwingt Programmierer dazu, die Dinge richtig zu machen.
Yeah.
deswegen brauchen wir keine Programmierer mehr.
Und es gibt
ja
jetzt Leute, dass die sagen, Go ist das bessere Rust.
Aber Go war ja vor Rust, deswegen kann es ja nicht das bessere sein.
Das ist nun die Frage.
Ach, schwierig.
Also ja, du brauchst einfach einen neuen Compiler dann. Also nicht einen Not-Compiler, sondern was auch immer sie es dann nennen. AI-Maschinen-Menschen. Wenn du eine neue Sprache hast, dann machst du einfach ein neues von diesem alten Shit zu dem neuen Shit. Bam.
Okay.
Und so kannst du quasi auch Programmiersprachen upgraden quasi.
Ja. Jetzt
quasi von Rust hast du dann quasi so eine Upgrade-Fahrt, wo du dann erst zu Go gehst und dann von Go zu OCaml oder so und dann kannst du quasi upgraden, bis du dann irgendwo Lisp oder keine Ahnung was ganz oben ist. Wo du dann bist.
Ja, wenn das ein großes Problem ist, was du hast in deinem Projekt, ja, dann sagen wir mal, du bist halt so ein Webbrowser. Da kommt ja dieses Rust auch irgendwie so ein bisschen her. Es war ja irgendwie Mozilla, war da sehr, sehr, sehr drin investiert. Sagen wir mal, du bist halt so ein Webbrowser und du machst das halt irgendwie so mit C oder C++ und so. Und du passt halt irgendwie ganz viel komischen Input und dein Problem ist halt echt komplex und das ist so eine riesen Codebase. Dann ist Memory Safety halt schon ein großer Konzern. Und dann ist so eine Sprache, die dir das halt fast unmöglich macht, solche Probleme zu programmieren, halt schon geil. Aber sonst, ja. Und also, was ich schon nochmal zurückkommen möchte zu, also ich habe jetzt noch niemanden gehört, der sagt, Go ist das bessere Rust.
Ich habe das auch echt ein Hot-Take. Das findet
in meiner Bubble nicht statt. Das ist auch so eher so ein Hot-Take.
Ja.
Glaube ich.
Du könntest sagen, Java ist das bessere Rust. Da ist auf jeden Fall ein Hot-Take.
Ja, das ist ein richtiger Hot-Hot-Take.
Hottest Take.
Das ist ein Hot-Take.
Weil Java war schon voll lange her. Und da kannst du ja auch, da hast du auch noch diese Probleme, oder? Da kannst du ja gar nicht diesen ganzen Sachen machen, außer Null Point Exception. Aber das ist ja was anderes.
Ja, und Java war doch auch dieses, wenn's irgendwie,
Wir kommen irgendwie ganz schön weit ab gerade.
Nee, ich finde, wir sind noch voll nah an Programmiersprachen.
Java war das Original Rust.
OCaml ist doch auch sowas wie Java, oder?
keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube nicht.
OCaml.
Ist es das?
Weiß ich nicht. Object-Oriented Features hört sich ja nach Java an. Nee, wenn du sagst OCaml versus, kommt als erstes Haskell. Das heißt, es geht eher in die Richtung, ne, anscheinend.
Nee, also OCaml ist schon so eine Functional, ja. Also das halt, ja, also darum frage ich mich, also schon so Functional, aber ich glaube, Leute mögen es halt, weil Haskell ist halt voll akademisch und OCaml ist halt schon eher so auch, ich will auch schon actual Problem lösen.
Ich will irgendwelche Probleme tatsächlich lösen.
Ich will schon tatsächlich irgendwas programmieren und nicht irgendwie ein Paper über Typensysteme schreiben. Ja,
das 2000. Paper darüber.
Genau.
Wie man dann Monaden nochmal besser beschreibt.
Genau. So, dass es jetzt wirklich jeder versteht.
Genau. Dieses Mal schreibe ich so, dass jeder versteht, was die Monaden
das ist. Dass jemand versteht. Genau. Keine Ahnung. Leute sollen machen, was sie wollen.
Ich finde auch.
Machen sie sowieso. Und ich glaube, Go hat schon... Ja, Go ist in vielen Punkten halt eine gute... Ja, es löst viele Probleme. Darum... Ich glaube, ja.
Woran, ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich viele neue Projekte irgendwie in C oder C++ starten würde.
Niemand. Außer du wirst dazu gezwungen, oder?
Ja. Aber was ich halt schon auch gar nicht so sehe, wo gewisse Leute auch so ein bisschen überambitioniert sind, einfach alles C, C++ irgendwie einfach neu zu schreiben, damit es neu geschrieben ist.
Aber selber schreiben lassen ist doch schon nice.
Jetzt gerade Rust. Ist es das? Weiß ich nicht.
Aber dann musst du auf jeden Fall nicht so, ah, oh, fuck, jetzt muss ich mir erstmal meine Sicherheitshandschuhe anziehen, bevor ich da diesen C-Code anfasse, sondern hast Rust-Code und da kannst du nicht mehr so viel kaputt machen.
Ja.
So stelle ich es mir vor, keine Ahnung.
Bin ich mir halt auch nicht so sicher, ob du nicht, also, du kannst halt schon immer noch viel kaputt machen.
Aber nicht so einfach. Und ich glaube, das ist gerade der Trick. Wenn du nicht unsafe davor schreibst oder so, dann ist es okay.
Ja.
Ich kenne mich überhaupt nicht aus in Rust. Ich habe keine Ahnung, wie
es ist. Für Memory Safety schon. Ich glaube, da bist du, das schon recht gut gelöst. Aber du hast halt auch das Problem, wenn du dann irgendwie diese eine Funktion änderst und dann halt die Typen ändern, kann es sein, dass du halt dein halbes Programm refactoren musst.
Das kann aber ein Computer machen, der kann es viel besser als ich, oder?
Ja, bis zu einem gewissen Grad kann das ein Computer machen, aber du musst das halt trotzdem dann irgendwie reviewen und gewisse Dinge kann der Computer dann halt trotzdem nicht für dich entscheiden und dann musst du das trotzdem von Hand wieder machen.
Muss man wieder nachdenken, nee, denken ist zackt. Dann und lass lieber aufhören, lass lieber weiter C-Code schreiben.
Das ist halt bei Rust schon sowas, was ich noch nicht so ganz sehe. Ich habe das selber noch nicht so in großen Codebases gesehen. Und also in halt so wirklich großen Codebases mit Legacy, nicht so, ja, das ist halt irgendwie so eine große Codebase, die ich jetzt gerade mal gebaut habe. Und ist jetzt halt gerade noch aktuell und ist all diese Abstractions, sondern halt so Codebases, die über 10 Jahre gewachsen sind, irgendwelche Business-Probleme lösen, die halt, ja, wie das halt mit so Enterprise-Software ist, halt auch ein bisschen
Linux-Kernel
ungenügend dokumentiert und so und auch zum Teil gar nicht mehr klar, was das Requirement war und so. Und du da dann irgendwelche Dinge refactoren musst, wie viel Spaß das noch mit Rust macht, weil ich könnte mir vorstellen, dass da Rust wirklich, ja, nicht mehr so geil ist, weil du dann halt wirklich viel anfassen musst. Für jeden kleinen Change, den du machen möchtest.
Glaubst du,
okay? Aber, ja, vielleicht. Vielleicht ist es auch okay. Wird sich
zeigen. Wir werden es herausfinden. Lassen.
Ja, ich meine, ja. Rust genau. Ist halt auch einfach noch viel zu neu, um
zu sagen,
richtig gute Erfahrungswerte für viele Dinge zu haben.
Ja. Erfahrungswerte kann man erst haben, wenn man Erfahrung mit was gemacht hat, ja.
Genau. Und dazu muss man jetzt zuerst mal ein paar Jahre benutzen.
Okay. Tja,
steckst nicht drin.
Nix. Gut. Kommen wir zu den Themen. Topics.
Genau. Ich wollte es nicht in Picks machen, aber ich will auch nicht ewig lange darüber. Also es ist super. Ich habe hier so einen neuen Blogpost. Ich habe so ein neues NAS gebaut.
Was hast du gebaut? Mit AMD Ryzen oder was?
Ja, ich habe mir so ein AMD Ryzen 5 geholt.
Was ist denn das für ein NAS, wenn das irgendwie 64 GB RAM hat, hey?
Was? Ist ein großes NAS.
Geht.
Also, gewisse Leute würden das vermutlich auch einen Server nennen.
ZFS Deduplication for the win.
Machst du ZFS Deduplication mit dem 64 GB RAM oder ist es einfach nur geil, 64 GB zu haben?
Nee, ich kompiliere FreeBSD-Pakete drauf und das
im
passiert RAM
direkt
in Memory.
Dann, oder was?
Ja, genau. Und das funktioniert schon, also ich hatte vorher 24 und das war halt zu wenig.
Ja.
Und jetzt mit 64
hoffst du, dass es besser wird?
Ganz gut. Also es ist besser, es funktioniert. Das eingeschobenes Mimimi, I guess, das Case ist irgendwie kaputt. Da wo die Festplatten drin sind, das hat funktioniert. Ich habe es alles mal aufgesetzt.
Gehen?
Ja, so, das ist halt so ein, ist
ein Stück Blech, oder?
Nee, also wenn du im Blogpost schaust, ich habe mir dieses Supermicro SC721TQ350B2.
Ja, wer kennt's nicht?
Und das ist so ein Cube, Case, und das halt schon, einerseits ist da halt schon ein Netzteil drin. Aber es hat halt vorne hot-swappable, so vier hot-swappable Festplatten-Slots.
Ja.
Und diese Festplatten kommen dann auf so ein Backpanel Und dieses Backpanel musst du dann halt mit Strom und deinen SATA-Connections mit deinem Mainboard verbinden.
Oh, ja, okay.
Und das halt nochmal so eine extra Platine und die ist irgendwie, die hat irgendwie den Geist aufgegeben eine Woche oder so. Jetzt muss ich das wohl zurückschicken und schauen.
Das ist natürlich sehr traurig.
Eingeschoben ist Mimimi, das heißt aktuell ist es immer noch nicht.
Eine Festplatte zu viel eingeschoben, zack, eingeschoben ist Mimimi draus geworden. Zack,
kaputt. Genau, ja, sonst.
Aber sonst ist dein Computer jetzt voll krass.
Ja, sonst mein Computer ist voll krass und das hat irgendwie 10 Gig Ethernet und.
Wie schnell kompiliert dein Kernel jetzt?
Schnell.
Wie viel schneller ist es geworden? Oder war es davor schon schnell und jetzt immer noch schnell?
Ich habe das nie konkret
gemessen. Du solltest mal nachchecken, wie schnell das jetzt wirklich ist.
Ja, der Grund, warum ich vor allem geupdatet habe, ist, weil das andere NAS, was ich hatte, war 10 Jahre alt oder so oder mehr. Und es hat angefangen, also einerseits hat es schon sehr lange dieses Problem,
zu schimmeln, oder?
Ja, genau.
Nein. Es hat angefangen zu schimmeln, muss ich sagen.
Hä? Das ist mir jetzt also tatsächlich noch nie passiert, dass ein Computer anfängt zu schimmeln. Dazu müsstest du ja irgendwie.
Ich glaube, da müsstest du reinkrümeln.
Ja, und reinkrümeln und
ja, so. Ja, eben, also, es braucht ja irgendwas Organisches.
Ja. Also verstaubt, ja, und so, klar.
Aber wenn du irgendwie genug verstaubt hast, dann kannst du bestimmt auch darauf, kann Staub schimmeln.
Also Staub kann an und für sich, je nachdem, was für ein Staub es ist, kann der, glaube ich, nicht still schimmeln. Also ich glaube, so Holzstaub, also Späne, die können wahrscheinlich anfangen zu schimmeln, aber
ja.
Hausstaub?
Okay, also stimmen die äußeren Umstände, vor allem Feuchtigkeit, kann sich aus der Staubschicht schnell ein Schimmelpilz bilden.
Ach,
okay. Ja, aber
ich glaube, wenn es richtig...
Feuchtigkeit. Ja, wenn du Feuchtigkeit im Rechner hast, hast du vorher andere Probleme.
Ja, dann ist der Laptop auch, aus, ja. Weil der ist ja eher warm. Und dann, wenn du da noch Feuchtigkeit...
Der trocknet halt auch gut, ne? Und der lüftet so durch und so,
Feuchtigkeit ist
schwierig.
Ja, Feuchtigkeit in einem Computer, der quasi die ganze Zeit Energie verbrennt zu haben,
ist. Also ist halt warm und lüftet und also musst du dich schon echt anstrengen, glaube ich. Also ich glaube, wenn du so eine Wasserkühlung hast, die tropft oder so, vielleicht.
Aber da hast du ja immer noch.
Aber auch.
Das geht ja recht, ja gut, keine Ahnung.
Auch
also dann, wenn euer Computer schon mal geschimmelt hat, Hörer,
ja, dann meldet euch bitte.
Bitte meldet euch.
Schreibt es mal in die Kommentare. Ja.
Oder schreibt einen Blogpost drüber. Fotos
sehen wollen. Ja, mach mal einen Blogpost dazu. Genau. Und ja, neue Hardware ist schon lustig. Macht schon Spaß, so Dinge zusammenzubauen und so.
Ist es mal wieder soweit, ja?
Ja, war wieder mal soweit. Und
hier, Schimmel im Computer? Fragezeichen bei macuser.de. Aber die sagen, es würde herkömmlicher Dreck.
Tja. Vermutlich nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass es möglich ist.
Genau. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr auch irgendwie so ein NAS, und mit NAS meine ich vermutlich eher so einen kleinen Server bauen wollt.
Würdest du das Case empfehlen, abgesehen davon, dass jetzt diese Backplane kaputt gegangen ist?
Ja, ich habe schon so eins. Für mein anderes NAS.
Also du hast quasi noch einen anderen Server in dem gleichen Case drinne, aber nicht in demselben.
Vielleicht, ja. Vielleicht. Also weil man stelle sich vor, oder? Ich habe
so, ja, den Redundanz-NAS, wenn du lieber beide per Post verschickst.
Ja. Nee, aber jetzt ohne Witz halt, das eine NAS steht dann halt bei mir zu Hause und das andere NAS steht dann halt nicht bei mir zu Hause. Und dann mache ich da halt so Backups.
Wenn du jemanden hast, der deinen Computer co-located, das ist schon cool, ja.
Genau, da habe ich halt meinen Computer so, genauso wie andere Leute, habe ich mir sagen lassen, so ein Laptop. Also, ich finde es eigentlich viel, viel interessanter, dass man so ein Laptop dann einfach so sagt, dieser Laptop ist jetzt, du bist jetzt ein Server und ich
schicke jetzt, ein Server.
Im Keller.
Das ist quasi ein Ritterschlag für einen Laptop, ja? Das muss man auch nochmal.
Das ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist dabei und eine Tastatur bei deinem Server.
Mit USB-Tastatur.
Ja, und verkauft mit Bildschirm. Mal irgendwie so. Welcher Server hat denn sein Bildschirm eingebaut?
Auf eBay Kleinanzeige, so hier, ich habe so einen Server, mit USB, mit Tastatur, mit Bildschirm.
11 Zoll Einschub. Ja. Der hat auch direkt dieses KVM dabei. Das, was du ja normalerweise bei Servern dazu kaufen musst.
Ja, verrückt.
Ja, super.
Ja, genau. Ich hab das da auch mal verlinkt, wie ich mein Backup mache. Ich habe das ja auch mal beschrieben. Da gibt's so ein, wie ich das mit ZFS pull. Mhm. So, und dann kann dieses andere, das eine NAS steht dann halt bei mir und das andere NAS steht dann halt nicht bei mir und dann kann ich halt so Backups machen in zwei Locations und so. Das passiert vollautomagisch.
Ist schon gut.
Und das ist schon lustig. Braucht man das? Absolut nicht. Macht mir das Spaß und darum habe ich das? Ja.
Das ist gut.
Das ist schon, also alles, was ich da mache, ist schon so ein bisschen Overkill. Kaufe vielleicht einfach ein Synology oder so.
Wenn ihr einfach nur NAS haben wollt, bei euren Server.
Ja, stellt ein zweites Synology bei euren Eltern rein oder so und macht dann Backup und that's that. Mhm.
Oder einfach nur externe Festplatte, die euren Eltern in die Hand drücken, das kann man auch.
Ja, machen. Oder geht mal einmal im Monat, wenn ihr bei euren Eltern vorbeigeht, packt einfach noch eine Festplatte hin. Aber das Problem mit Festplatten ist halt, das musst du wie immer
machen.
Ja, machen und da brauchst halt manuell irgendwie Aufwand. Wenn du so ein Synology und das mal einmal eingerichtet hast und sagst, hey, sync dieses Synology auf das andere Synology, dann macht es das einfach für dich. Und dann musst du vielleicht einmal im Jahr machst du einen Kalender-Reminder oder so, das mal zu überprüfen, ob das alles noch, ob du da tatsächlich Files restoren kannst. Oder du machst es halt so wie ich und dann investierst du halt super viel Geld und super viel Zeit in irgendwie super komplexe Setups, weil das halt Spaß macht.
Ja, und das ist ein Hobby
halt. Aber wenn dir das halt keinen Spaß macht, dann macht das halt nicht. Ja, dann ist halt schon ein bisschen dumm.
Ja, genau.
Also wenn man das nicht gerne macht, dann würde ich das halt vielleicht auch nicht empfehlen.
Ja.
Weil es schon eigentlich zu viel Aufwand und zu viel Geld für bisschen Files hin und her kopieren.
Ja.
Ist halt so.
So schaut's aus.
Genau, so viel zum Thema. Außer ihr wollt irgendwas Spezifisches noch.
Wie gesagt, mich hätte interessiert, wie viel schneller du jetzt mit deinem neuen Computer bist, aber das musst du wohl selber nochmal herausfinden.
Ich weiß zumindest mal, ich habe zumindest mal schon gemessen.
Hast du da jetzt HDDs drin? Ja, oder?
Ja, fürs Backup. Also der ganze Rest, also System und das ganze Zeug läuft auf einer NVMe SSD. Mhm.
Und der Rest dann Festplatte. Was hast du da für Festplatten gerade? Wie viel Größe?
18 Terabyte.
Jeweils oder?
Zweimal. Also ich habe in meinem Haupt-Primary Server NAS 3x8 Terabyte und in meinem Backup habe ich jetzt aktuell 2x18.
Mhm. Okay.
Das ist so aktuell das Setup.
Ja, Festplatten sind groß geworden, das stimmt schon.
Ja, also so eine 18 Terabyte Festplatte ist gar nicht mehr so teuer, wenn du irgendwie guten Deal irgendwo hast. Und du jetzt nicht irgendwie hunderte davon brauchst. Wenn du immer einfach mal wieder so eine kaufst, dann ist es gar nicht so.
Ja.
Aber ja, also war mir schon noch zu teuer und ich brauche den Platz aktuell noch nicht. Aber ja, ich upgrade da halt einfach immer so von Zeit zu Zeit. Und ja, durch das sind jetzt halt irgendwie, also ich fahre halt dann bei beiden Systemen ein RAID, also halt ein ZFS, ja, wie heißt das? RAID-Z. Das heißt, ich kann halt in meinem Backup NAS auch eine Platte verlieren und eine Platte in meinem Haupt NAS und ich habe immer noch keine Daten verloren.
Das ist schön.
Kann zwei Platten in zwei Physical Locations verlieren und ohne Daten zu verlieren.
Dafür macht man das ja alles.
Dann wird's dann schwierig. Ab der dritten Festplatte
wird's. Dann hast du wahrscheinlich auch andere Probleme, wenn das passiert.
Ja. Aber eben, ich kann theoretisch halt, also jetzt aktuell halt auch nicht, weil, ja, aktuell halt beide bei mir sind, beziehungsweise das Mainboard halt auch schon wieder ausgebaut, weil ich das Case ja nochmal zurückschicken muss. Aber theoretisch kann ich halt ein voll, also wenn's halt, ja, so klassisch Wasserschaden oder Brand oder so, sollte ich eigentlich keine Daten verlieren, selbst wenn ein ganzes NAS irgendwie aus Gründen kaputt geht und die Platten irgendwie nicht zu retten wären oder so.
Okay, ich habe gerade mal geschaut, aktuell kriegst du 16 Terabyte SSDs, aber für 2000, oh, noch das ist zu viel.
Ja, das habe ich mir auch angeschaut und ist das, ich glaube, in 5 Jahren, wenn ich das vielleicht wieder mache oder so, wird NVMe eine Option sein.
Mhm.
Aktuell war es doch für
viel zu teuer, ne?
Ja, für den Amount von Daten. Also ich habe das Gefühl, wenn du einfach so, wenn du jetzt nicht so viele Daten hast, dann ist es echt eine Option, weil ich meine, so eine 2 Terabyte NVMe kostet auch nur noch so 80, 100 Euro.
Ja, genau.
Kaufst du 3 von 4, machst ein Raid und dann hast du trotzdem auch irgendwas 6 Terabyte Usable Space oder so.
Ja.
Also ich meine...
Und das ist komplett leise dann. Das ist nichts, was sich dreht.
Ja, und braucht nicht so viel Strom und...
ja.
Also, ja.
Kann man schon sich überlegen mittlerweile, ja.
Sollte man sich schon... Also wenn man nicht... Ja, das Problem ist, für das habe ich ein bisschen zu viel Daten gerade.
Ja.
Aktuell noch.
Das ist halt die Sache. Wenn man quasi einmal die Daten hat, dann kann man nur noch mehr also größere Platten kaufen zu dem Zeitpunkt. Man kann jetzt nicht mehr sagen, oh ja, okay, ich mache jetzt so die Hälfte. Weil wer will denn bitte Sachen löschen? Niemand will irgendwas löschen.
Man könnte natürlich Sachen löschen, aber das ist natürlich, ja.
Das niemand machen will Anfänger. Sich die Zeit nehmen, durch die Daten zu gehen und Dinge zu löschen. Das braucht viel zu viel Zeit. Da ist es immer günstiger, eine größere Festplatte zu kaufen.
Ja, meistens schon. Was man leider machen kann, ist, was relativ einfach geht, wenn man es schafft, sich davon zu lösen, Linux-Distribution zu löschen.
Kann man sich leider nicht.
Weil du guckst sie eh nur einmal und dann ist auch scheißegal. Und wenn du es brauchst, kannst du mal runterladen.
Ja.
Also nix als das Hannah Montana Linux Archiv, das ist schon langsam, hat Sammlerwert.
Das hat Sammlerwert, ja. Echt, wenn dich jemand fragt so, scheiße, wo kriege ich jetzt Hannah Montana Linux her? Sagst du, halt mein Bier. Ich gehe zu meinem Star NASA mit Leute, oder?
Das stimmt schon, aber keine Ahnung, wenn du halt irgendwie die, weiß nicht, 500 Folgen Star Trek oder sowas hast.
Zu überlegen, ob du die nochmal runterlädst, wenn du die unbedingt nochmal haben willst. Linux Distribution, Star Trek.
Ich finde, das ist ein außerordentlich schlechtes Beispiel, weil das ist was man tatsächlich mehrfach guckt.
Okay, dann Stargate. Das guckst du nicht öfter. Das ist zu trashig einfach.
Walking Dead guckt niemand zweimal.
Oh, ja,
Walking Dead kann man löschen.
Game of Thrones. Ist ja auch fertig jetzt.
Das hab ich einfach nicht runtergeladen.
Ja, siehst, aber es gibt so ein paar Sachen, wo du einfach denkst, okay, ich kann einfach alles löschen. Du hast so 2, 3 Sachen, die du wirklich gerne hast. Und wo du das tatsächlich nochmal anschauen wirst, dann hast du den Rest. Und den Rest kannst du einfach nochmal runterladen.
Im Prinzip schon. Eines meiner Probleme ist, ich habe halt echt viele Fotos.
Ja.
Und da könnte man sagen, ja, du kannst durchgehen und da gibt's halt ganz viele Fotos, die man eigentlich wegwerfen kann. Aber die kannst du wie nicht mehr runterladen.
Später. Ja, das ist schon, bei Fotos ist schwieriger, aber
brauche ich die?
Hast du
werde 16, ich die nochmal anschauen?
Hast du 16 Terabyte nicht? Fotos? Das sind schon viele
Nein,
Fotos,
aber waren. Schon so 3 oder so.
Ja gut, dann würde aber dieses Ding mit diesen 3 SSDs schon gut passen. 6 ja, Terabyte, ja. Hast du 3.
Ich habe ja schon noch, ja, wir können mal schauen,
was sagt hier. Nee, aber so 2, wie ist bei mir vielleicht 2 Terabyte an, nee, noch nicht mal weniger, viel weniger, 500 Gigabyte vielleicht an echten Bildern.
Ja, nee, ich hab schon fast 3 Terabyte sind wohl Fotos. Und dann, was ist der ganze Rest? Ja, natürlich, klassisch Linux-Distribution.
Aber das ist halt immer noch, viel Platz einfach, ja.
Ja, was ich halt schon aber auch schon noch mal ein bisschen was habe, ist halt so Backups von allen möglichen Dingen, die halt auch drauf sind, die du halt auch irgendwie so ein bisschen. Ja, also, ja, so zum Beispiel der Computer meiner Eltern backup ich halt auch einfach auf mein NAS. Und das, wenn sie halt irgendwas haben und sagen, oh nein, ist kaputt, es fehlt, habe ich gelöscht aus Versehen, dann ist das halt irgendwie gesnapshottet und auf meinem NAS und dann kann ich da durchgehen und sagen, ah ja, hier, hast du dein File zurück.
Ja. Aber wie oft passiert es?
nicht oft, aber wenn es halt passiert,
dann ist schön. Dann bist du quasi der Retter halt in der Not.
Genau, und ist halt auch so in der Kategorie von kannst du nicht mehr runterladen. Aber ja, für Linux-Distribution stimme ich dir natürlich zu.
Die sind halt auch echt richtig groß einfach, ja. Das ist dann schon der Gros, also ich weiß nicht genau, 60-80% von all dem Shit ist dann genau das. Und dann denkst du so, ist
halt schon,
ob's das jetzt wert ist?
Ja. Nein, ist nicht habe ich ja von Anfang an gesagt. Ich weiß absolut, das ist ein... macht halt Spaß und ist halt ein Hobby.
Ja. Nee, das dafür. Also 666 Gigabyte sind es bei mir gerade an Bildern. Und das ist alles doppelt und dreifach und fünfmal kopiert und nochmal kopiert. Und dann nur noch dedupliziert mit Photoprism. Das ist quasi die einzige Möglichkeit, irgendwie einen sinnvollen Blick zu haben.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Ja, ja, also auch, ja. Genau. Was man theoretisch machen könnte, ist, man könnte ja, also selbst wenn du es nicht löscht, also du könntest ja ein NVMe und dann kannst du halt eine 18 Terabyte Festplatte oder so für Linux-Distribution machen oder so.
Ja, was eher das nicht wichtig ist, ja.
Genau, und wenn das halt dann weg ist, dann ist, also wenn diese Platte dann halt kaputt ist, dann ist halt diese Platte kaputt und dann musst du halt Dinge neu runterladen oder so.
Ja.
Ja. Gibt viele Möglichkeiten, muss jeder auch selber für sich wissen, glaube ich. Aber ja, gerade so für Fotos und so finde ich es halt schon praktisch. Ja. Okay. Hätte man machen können. Es gibt aber auch, ja, nee, ich warte eigentlich immer noch auf das Mainboard, was die NVMe-Slots gleich drauf hat.
Aber hat's ja, aber es gibt noch nicht genug. Meistens haben schon zwei, aber du willst ja irgendwie 8 oder 16
genau
haben. Dafür gibt's gerade nur dieses eine Ding von, was war das von?
Ja.
Bei diesem
TP-Link oder so.
Irgendwie hatten wir haben da schon mal drüber geredet. Ja.
Ja, genau, aber da ist halt dann auch eine super schwache CPU drauf.
Ich weiß nicht genau, da war irgendwie so ein Intel das irgendwas drauf. Es ging schon, aber nicht gut genug quasi.
Ja, ich glaube, das war nicht gut genug. Naja.
Machen wir weiter.
Das war das eine Thema. Kommen wir zum Mimimi der Woche.
Ich habe dann im Rahmen dessen, dass ich ein neues NAS habe, habe ich mal Dinge geupdatet wieder.
Ach.
Großer Mistake, genau.
Ja.
Das sagt jemand. Ich benutze ich habe leider immer noch diese Unify Access Points. Und da gibt's ja so eine Software, die ist in Java geschrieben. Und
das heißt,
die benutzt
überall drei Starten, oder? Das ist perfekt.
Genau. Super geil, weil.
Mhm. Erzähl weiter.
Und die benutzt MongoDB.
Ist das noch? Hat nicht auch dieses noch Problem mit diesen Lizenzen oder so?
Ja, doch. Das
waren die Leute, oder? Schon.
Ja, ich glaube schon, ja. Das ist auch nur noch so Business Source License, irgendwelchen Scheiß.
Ja.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer ernsthaft freiwillig noch MongoDB einsetzt. Das ist einfach nicht gut. Das ist ein MongoDB.
Okay.
Macht das nicht.
Okay.
Also,
okay.
Wenn ihr euch denkt, soll ich das mit MongoDB machen? Nein.
Womit
egal
sollten
was
wir das machen? Postgres, oder? Das ist, glaube ich, der Weg.
Postgres,
Punkt.
MySQL.
Nein,
MariaDB.
Postgres. Dann kannst du auch, wenn du MySQL oder MariaDB dran denkst, kannst du auch gleich Postgres nehmen. Das ist ja Quatsch.
Ist mir eigentlich
inferior zu nehmen.
Ja, es ist mir eigentlich egal, aber nicht MongoDB. MongoDB ist echt
so
schlecht. Stellt sich raus, du musst diese Datenbanken, du musst die von Hand, mehr oder weniger, musst du so eine Feature-Compatibility-Version von Hand hochziehen. Und da kannst du auch nicht Versionen überspringen oder so. Also du musst
von 3 auf 3.1, auf 3.5, auf 4... So
ja,
was oder was.
Ja, genau. Und dann musst du dann immer reingehen und dann musst du irgendwie so ein db-admin-command feature-compatibility und dann musst du da was reinschreiben. Tja.
Okay, und es hat das Spaß gemacht?
Absolut, es hat absolut Spaß gemacht.
Würdest du es wieder empfehlen?
War eine richtig gute Zeit, vor allem wenn dein Wi-Fi-Controller nicht startet, weil du zuerst deine Datenbank von Hand irgendwie updaten musst. Also unhinged, MongoDB muss Memory locken können. was halt so in unprivileged Jails oder halt vielleicht auch je nach Docker-Environment halt gar nicht kann. Es braucht da extra Permissions. Muss man halt dran denken, dass man das richtig konfiguriert. MongoDB ist immer mit so einem Mongo CLI ausgeliefert worden, was so ein kleines Tool war. Was irgendwie in C geschrieben wurde oder so. Weiß ich nicht so genau.
Und dann ist es in JavaScript kompiliert worden oder was?
Weiß ich nicht, wie das funktioniert hat vorher. Aber es war halt so ein Binary, das kam mit deiner Installation mit. Das konntest du doppelklicken, da konntest du dich auf deine DB connecten und man stellt sich vor, man möchte zum Beispiel oder man muss hier diese Compatibility hochsetzen, dann kann man sich da einloggen, dann kann man das kurz machen und dann ist das easy, oder? Mhm. Seit Version 6 haben sie gefunden, wäre ja, also ist ja voll dumm, dass wir das maintain und so. Es gibt es dieses Mongo CLI Shell Tool gibt es nicht mehr. Aber du kannst ja einfach die MongoDB Shell installieren. Die MongoDB Shell ist JavaScript. Das heißt, du brauchst einfach mal zuerst ein Node und dann ein NPM und dann kannst du dieses JavaScript runterladen und ausführen.
Toll.
Hä?
Kannst du auch mit dem Browser draufgehen? Kannst du es im Browser spielen, so wie irgendwie Sauerbraten oder so?
Bestimmt. Hat bestimmt Angst.
Das wäre vielleicht besser. Vielleicht kannst du dann auf so eine Webseite gehen und das ist dann deine MongoDB.
Ja, vielleicht kann ich das anfangen mit Curl oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube eben auch, es ist auch gar nicht so einfach, das dann einfach mit Curl oder so zu machen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich...
der MongoDB Webshell, vielleicht hast du das nehmen sollen.
Ja, und dann? Was musst du dafür installieren?
Gar nichts. Du gehst auf diese MongoDB, die hat einen Webserver offen. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es funktioniert.
Ja. Das musst du bestimmt auch dazu installieren und dann ist es bestimmt auch in Node geschrieben oder so.
Natürlich ist es in Node geschrieben.
Ja. A majority of the codebase for the project is written in JavaScript, executed in the browser. Ja.
Kann man so machen.
Ja.
Typische Command-Line-Tools, die man halt in JavaScript in deinem ausführt, ja.
Nee, ohne Witz, ich hoffe, es gibt eine spezielle Hölle für Leute, die Command-Line-Tools in JavaScript schreiben. Da sind wir wieder bei Markus' Vorschlag, er macht da irgend so einen LLM und dann macht da so ein Go draus oder so.
Das kannst ja versuchen, JavaScript zu Go kompilieren.
Ja, genau.
Nicht kompilieren,
da kann man das doppelklicken und gut ist.
Ja, schon gut.
Du könntest den Ada fragen. Meister Ada von letzter Woche. Der baut dir da bestimmt was. Ob es funktioniert, ist eine andere Frage. Aber er baut dir was.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das echt dreist, dass sie da kein richtiges CLI-Tool mehr ausliefern, um mit einer Datenbank zu interagieren.
Und wie stellen Sie sich das vor? Wie soll man das jetzt machen? Gar nicht mehr, oder was?
Node? Nee.
No.
Du installierst halt Node und dann installierst du npm und dann installierst du npm install MongoSH.
Wahrscheinlich sind die Studenten
auch. Dann installierst du halt so ein JavaScript-Tool, was dann deine CLI ist.
Ja.
So stellen sie die sich das vor. Und da bin ich einfach raus. Das ist einfach, hä?
Ja, ist schon krass.
Ja, nachvollziehbar.
Aber du kannst auch einen Docker-Container nehmen, bestimmt, nicht. Oder? Docker. Nee, die haben keinen Docker-Container. Was ist das denn? Sie haben keinen Docker-Container bestimmt, für ihre Command-Line-Tool. Was geht? Das ist vielleicht Flatpak.
Ja. Ja, aber es ist auf FreeBSD ist halt auch schwierig, einen Docker-Container zu nehmen. Ja. You know?
Bist halt einfach keine Primäre zu E-Gruppe.
Schreibt halt ein CLI-Tool in Go oder in Rust oder in... Ach, aber sicher nicht in fucking
JavaScript.
Das ist einfach... JavaScript, von mir aus, wenn ihr euren Webserver in JavaScript macht, ist mir egal. Das ist euer Problem. Das ist ihr maintaint das. Aber wenn ich das auf meinem Server installieren muss, um irgendwie mit meiner MongoDB zu connecten, die ich brauche, um meinen Wi-Fi-Controller zu starten. Hä? Bitte was? Verstehe ich nicht. Also sehe ich echt nicht ein, dass ich das machen muss. Finde ich nicht gut.
Aber hier sind wir.
Ja, aber hier sind wir und ich
du hast genau das gemacht.
Und ich habe geweint. Ich habe wirklich geweint.
Tja. Haben die Tränen lecker geschmeckt.
Darum heißt diese Kategorie auch Meme mit der Woche.
Das stimmt.
Ja. Da habe ich richtig geweint.
Okay, was haben wir noch?
Gut. Ich weine über Apps, die das Login vergessen. Sie nerven mich einfach. Das ist, man macht nach einer Woche eine App auf und die fragt völlig unvermittelt, kannst du dich nochmal neu anmelden?
Wer bist du eigentlich?
Warum? Ich hab doch gerade eine App, damit die sich merkt, dass ich mich eingeloggt habe. Mein Device ist ja schließlich gesichert mit hier Touch-ID oder Face-ID oder irgendwas. Das ist also secure. Im Zweifelsfall fragt von mir aus die App nochmal beim Aufmachen eine Face-ID ab. Aber so ein Formular von der App zu sehen, die ich regelmäßig nutze, es nervt. Warum vergessen die ihre Tokens für die blöde Server-Kommunikation? Da geht's zu weit mit der Security, von wegen Tokens laufen ab nach 30 Tagen und so ein Quatsch. Das geht besser.
Haben die auch immer diese Checkbox, die sagt, remember me?
Ja, das ist die beste Lüge überhaupt, echt. Das ist auch echt nur so ein Serviervorschlag, dieses remember me. Es wäre schon toll, wenn ich noch an mich erinnern würdest.
Serviervorschlag, schön. Ja.
Ja, das ist einfach nie. Das sind immer diese Seiten, wo du sagst, remember me, und du weißt genau, das nächste Mal wirst du wieder genau gleich Username und Passwort eingeben.
Ja, auf Arbeit einige solche Tools, wo du diesen Haken hast, aber morgen darfst du ihn wieder einloggen. Because fuck you, ja, that's why.
Das ist so ein Enterprise. Ich glaube, das ist echt so ein Enterprise-Ding. Also,
dann wird es auf jeden Fall sicherer, je öfter du dein Passwort eingibst.
Ich habe das Gefühl, im Kontext Mobile Apps verbreitet sich diese Seuche, dass da Token invalidieren, super, machen wir mal gerade, aber wir spielen ein Update aus von unserem Microservice, der hier hinten in dritter Reihe steht, wir invalidieren alle Sessions, da müssen sich die Leute da draußen halt neu einloggen. Ja. Nee, wirklich nicht, Leute.
Also einloggen ist doch cool, Markus. Loggst du dich nicht gerne ein?
Nee. Weil, ich meine, das ist ja auch wieder so eine Klickorgie. Ja, und im Zweifelsfall machst du diese App hier auf und willst nur kurz was nachgucken. Und dann stehst du da so erstarrt wie ein Mombi in der Ecke, um diese Login-Prozedur durchzuführen, weil du ja eigentlich gerade, am besten machst du das noch in einem Gespräch. Warte, ich guck das kurz nach. Willst du nebenbei die App aufmachen? Redest weiter. Fuck. Und dann stockst du mitten im Satz und denkst dir so, ich würde dieses Ding jetzt gerne an die Wand klatschen.
Scheiße.
Ja, verstehe ich.
Ja, also ich meine, so hier die Keystores genannt, Passwortmanager, die haben ja alles besser gemacht. Okay, aber trotzdem ist das dann immer noch so eine Abfolge von fünfmal klicken, hier Account raussuchen, da, ja, trag das da ein, Face ID nochmal und dann bist du drin. Und der Satz, den ich gerade angefangen hatte, war übrigens, Faden verloren, schade.
Ja. Nee. Nur weil wir Passwortmanager haben, heißt es nicht, dass wir das andere Zeug jetzt auch machen müssen. Das ist genau das, ja.
Ja.
Nur weil was besser geworden ist, heißt nicht, dass man es dann gleich wieder invalidieren muss.
Ja, verstehe ich.
Dürfen sie nicht, ist verboten.
Bin ich komplett bei dir.
Völliger Quatsch, das alles. Ja, so. Das mein Mimi zu dem Thema.
Ja. Ich hatte heute das Problem, dass ab und zu der VPS out of memory geht und es liegt wohl anscheinend an SyncThing, weil der einmal sagt so, ich hätte gerne all deinen Rahmen. Oh, das war leider nicht genug. Gut, dann töte ich mal lieber SystemD, weil das sieht nicht so richtig aus wie das, was ich gerade mache. Das ist so unpraktisch, echt.
Kann man auch alles einstellen.
Kann man alles richtig machen, genau, aber man, das ist echt traurig einfach.
Das ist so ein Low-Memory-Ding, oder? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, rein hypothetisch, du hast so ein neues NAS, du hast da 64 Gig Memory drin, ja, dann ist das nicht so ein Problem.
Was ja, das ist halt nicht ein NAS, was bei mir steht, sondern es steht halt tatsächlich bei jemand anders in seinem Rechenzentrum in der virtuellen Maschine. Es bootet jetzt bestimmt 0,03 Sekunden schneller oder so, weil dieser der Kernel geupdatet ist, aber das hilft mir halt leider nichts, wenn der das Ding out of memory geht und dann halt in irgendeinen undefinierten Zustand hängt, weil er irgendwelche Services abgeschossen hat, die ihm sehr, sehr wichtig gewesen wären, würden sie noch funktionieren. Ja, ja, das sagt er einfach. Und wie gesagt, das kann man alles total einstellen und so, kann man System, wie kann man es bestimmt alles sagen, C-Groups und bla bla bla, aber dass das überhaupt passiert, ist schon nervig. Das Issue ist auch noch offen. Das ist von 2018. Ja, das ist die Welt, in der ich lebe. Ja. Das, man kann irgendwie Go-Mem-Limit setzen, um da irgendwie dieses Limit von dem Memory einzuschränken, aber es hat jetzt auch nicht so richtig gut sofort funktioniert. Du kannst C-Groups und System dem machen, aber du musst halt alles machen und das soll einfach nicht so viel RAM verbrauchen. Das wäre mein Wunsch. Das
wäre ganz nett.
Ne? Das wäre mein Wunsch, ja. Und dann nicht irgendwelche anderen Container mit in den Tod reißen und den kompletten VPS.
Ja. Ja, das halt. Ja, du musst es halt einschränken, ja.
Sonst ja, musst halt, aber wie gesagt, musst halt machen, ja, musst dich drum kümmern und du musst erstmal quasi schauen und so und du musst gucken, was ist denn
halt
das Ding?
So ein bisschen, ja.
Ich hab das jetzt auch alles, ich hab da jetzt quasi auch mal C-Groups gesetzt für den Container, aber das sieht man halt immer erst, wenn es dann wieder nicht funktioniert. Und ich will eigentlich nicht, dass es nicht wieder funktioniert. Achso, ein bisschen sucky alles. Jo, das ist quasi mein
Schwierig.
RAM-Verbrauch und dann geht's kaputt.
Gut. Ich glaube, dann ist auch genug mit Rumjammern.
Für ja, RAM. Genug
Rumjammern. Ja. Lesen wir doch mal was vor. Lesefu.
Haben wir irgendwas? Oh ja, Trainwreck Design. Das fand ich ganz witzig. Das ist ein Artikel von einem Typen, der selber einen ganz schön abgefuckten Blog hat. Und der regt sich darüber auf, das ist auch sehr nah an Lesefu dran, deswegen habe ich es jetzt noch ganz nach oben gepackt, warum DF-H dir nicht einfach sagt, wie viel deine Festplatte voll ist, sondern einfach irgendwelchen Quatsch. Irgendwelche TempFS oder welche Credentials und irgendwas. Also wenn ihr DF-H mal macht bei euch, dann könnt ihr mal sehen, was da rauskommt. Es kommt nichts raus, was du erwartest. Literally, es kommt irgendwas raus. Und er hat sich darüber aufgeregt, dass es kein Sensible Output ist. Und Mount das gleiche. Also wenn du Mount machst, holy crap, Mann, da kommt irgendwas, aber bestimmt nicht das, was du gerade gemountet hast.
Ja, das ist echt schlimmer geworden, ne, mit dem ganzen TempFS.
Ja, mit allen, mit diesen ganzen, diesen ganzen TempFSs, die da quasi alle irgendwie spezial gemountet sind und so. Aber ich hätte gerne so einen Human Mount, so ein Mount, was dann den Output gibt, wie ich als Mensch ist, womit ich was anfangen kann. Und dann kann ich einen Computer Mount haben, wenn ich das irgendwo reinpipe, weil der kann ja irgendwie alles machen damit. Das würde ich mir wieder zurückwünschen. So ein Human Computer Interface, Command Line Interface. Und dann das Computer Command Line Interface für Skripten, von mir aus.
Die Idee ist ja, dass AI das Human Computer Interface besser macht, weil wir jetzt eigentlich funktionierende Sprachassistenten haben.
Ja.
Ich sag nur, es ist eine Idee. Wie viel da dran ist, mal gucken.
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt meinen Computer fragen könnte, hier in so einem separaten Prompt, wie voll ist meine Home-Festplatte? Und dann sagt es mir das, fände ich das okay, ja, da hätte ich überhaupt gar keinen Schmerz mehr. Wenn das dafür irgendwie 20 Watt verbrannt wurden oder so, ist eine andere Sache, aber ja, gut.
Ja. Dinge müssten halt nicht so scheiße sein.
Ja, aber ich meine, diese ganzen Computer kommen ja dann auch mit diesen ganzen AI-Acceleratoren und es muss dann ja gar nicht mehr in die Cloud gehen und sowas. Und für so kleine Sachen, wenn ich dem einfach nur sagen könnte, was ich wissen will, fände ich's okay. Ja, also für so ein extra Interface, was nicht das eine ersetzen muss, sondern was einfach nur das andere Ding auch macht, fände ich's ganz cool. So wie Google inhalten, weißt du, ich muss nicht unbedingt auf Google gehen, um was zu suchen, ich kann auch ein Sprachmodell fragen, wenn mir das gleich erzählen kann. Nur ohne, dass aber ich halt auf Stack Overflow drücken muss.
Ja, braucht aber halt irgendwie dreimal so viel Ressourcen und so.
Ja, das stimmt, das ist doof. Aber ich meine, von der Usability-Idee her.
Ja.
Ja, oder ja, dreimal so viel, ich glaube eher so 10 oder 100 mal so viel wie eine aktuelle Anfrage.
Ja.
Schon viel.
Es ist so ein bisschen so, ja, so ein bisschen, also anstelle, dass wir uns jetzt ein bisschen überlegen, wie soll dieses Tool besser funktionieren oder so, oder halt besser einen Output für Humans generieren, bauen wir einfach nochmal so ein Tool oben drauf und dafür brennen wir auch jedes Mal ein bisschen Regenwald ab.
Ja.
So. Das ist schon so, also ich meine, ja, ist ein Vibe, sehe ich ein. Muss sein, weiß ich nicht.
Ja.
Ist es nicht so meins.
Also ganz kurz noch ein Quote aus dem Artikel, weil ich den ganz nice fand. Bei dem Output von Mount sagt er, each 150 characters lines wraps around my buffer like a boa constrictor, completely suffocating any sense of meaning. I feel disrespected in my own home. Das fand ich sehr schön.
Ja, ich finde auch das TLDR nice. In Bazaar Design bad, Bazaar Community good, Cathedral Design good, Cathedral Community bad, Hive Design good, Hive Community also good. Ja. Stabil, sehe ich, also ja, finde ich gut. Ist auch ein nicer Blog, also vom...
Schon witzig. Es ist auch witzig, dass er einfach komplett auf Hyperlinks verzichtet und darunter einfach so 0 bis 4 macht. So, willkommen im Internet. Wir haben leider diese Zahl 0 bis 4, die du dann selber in deine Searchbar reingeben musst.
Ich finde es auch geil, dass du einfach hier, was ist das, hoch in total scrollen kannst.
Ja klar, weil dieses Mount so mega lang nach rechts geht. So war das.
Ja.
So und dass du links und rechts so viel Platz hast noch, so wie sich das gehört bei Shading Blocks. Ja, das ist schon okay.
Ja, das ist einfach, ich find's gut, ich find das toll. Siehst du, ein AI könnte das halt nie, also,
das die kann AI das nicht einfach so machen.
Nee, genau, das ist halt leider. Das ist Kreativität und das können sie halt nicht.
Das halt leider kann das. Dein AI-Block kann das halt, wird halt nie so ein Block sein und das ist aber halt ein guter Block.
Ja, aber du könntest quasi diesen sagen, mach mir so einen Block wie der Typ und dann würdest du es machen.
Ja. Ja, aber machst du auch so gut, ich weiß nicht.
Ja, genau, ich folge dem jetzt erstmal hier auf Mastodon. So. Auf
Mastodon.
Poetry und Permacomputing.
Tja, nice.
Ja, das war quasi mein Blogpost oder mein Post von dem Typen, ist ja nicht mein Post.
Du hast ihn gelesen. Ja. Dein Lesefu.
Mein Lesefu, genau. Genau so, das.
Mein Lesefu kommt vom BF, vom BÜFDI. Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Und zwar gibt es eine Konsultation zu Messenger-Diensten, wo jeder dazu aufgefordert ist, Kommentare einzureichen. Also wenn euch an Messenger-Diensten, und wir sprachen ja im Rahmen diesem Podcast schon des Öfteren über Messenger, ihr solltet also voll im Thema sein, gelegen ist,
könnt auch noch die alten Folgen mit
das hier
mit Flighty nachhören, wenn ich das zu wenig besser
habe. Genau, vielleicht nochmal kurzer Flashback. Die Konsultation läuft bis zum 15. November. Bis dahin kann man Kommentare einreichen. Es geht darum, dass es einen Prüfkatalog geben soll, anhand derer oder dem Messenger-Dienste gerecht werden sollen, damit sie bei uns eingesetzt werden können.
Bei uns.
Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. In Deutschland, in der EU.
Ich weiß nicht genau, so weit.
Ne? Also der Katalog wurde im Rahmen des Europäischen Datenschutzausschussformat Support Pool of Experts erstellt. Die Entwicklung des Katalogs erfolgte. Ja, genau. Ja. Also.
Ja, okay. Von den Leuten.
Wer Spaß hat an Beteiligung, politischer Beteiligung, ich denke. Das ist eine Chance, wo gerade wir Nerds so ein bisschen uns einbringen können.
Hat da jemand Spaß dran oder macht man das einfach, weil es halt wichtig ist?
Ich glaube, es gibt solche und solche.
Es gibt bestimmt Leute, die haben da Spaß dran, aber die meisten machen das, wenn wahrscheinlich, weil es wichtig ist.
Ja. Also ich meine, good for you, wenn Leute Spaß dran haben. Aber kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen, dass man da Spaß dran haben kann.
Doch, manche Leute, das sind auch solche Leute, die dann, keine Ahnung. Guck mal, ich meine, es gibt auch Leute, die irgendwie durch die Stadt wandern und irgendwelche Sachen aufschreiben und sagen, hier, guck mal, das ist nicht rollstuhlgerecht und das ist ja auch voll, ist ja auch cool. Also dann macht's quasi was Gutes und die Leute haben auch noch Spaß daran.
Ja,
oder jemand steht irgendwie auf dem Fahrradweg. Ja, ich würde mir da nicht den Stress machen, weil mir viel zu blöd ist, aber wenn das jemand macht und der dann auch noch Spaß hat, dann ist das quasi eine Win-Win-Situation für alle.
Ja.
Und wenn ihr daran Spaß habt, beim BIFDI diese Sachen einzutragen, mach das, nutz die, den Spaß für das Wohl aller.
Ja, finde ich gut. Dann, ich muss hier noch Video hinter meine Lesefuß schreiben, weil es sind natürlich Videofuß, weil wir alle wissen, Lesen ist nicht so meins. Kann ich gar nicht so gut. Genau, das erste ist ein Interview mit dem LLVM Typen, Chris Lattner, der auch Klein gemacht hat oder Swift oder jetzt das neueste Projekt ist Mojo, was so ein Programmiersprache ähnlich wie Python, aber schneller, besser, höher, weiter, I guess.
Okay. Systems Programming Language. Na gut.
Ja. Also, ja, genau. Also ihr Ding ist irgendwie Expressiveness of Python with the Performance of C.
Und dann ist alles mit Spaces eingerückt. Das.
Ja. Also du hast halt Python Syntax, aber C-Performance ist, glaube ich, so ein bisschen der
okay. Idee. Ja gut, also wenn das der nächste heiße Scheiß wird, dann baust du einfach deinen AI-Compiler zu, was war das
zu
hier?
Zu Python.
Wie heißt das Ding? Mojo. Nee, zu Mojo.
Ja, keine Ahnung. Ja, ist ein interessantes, also ich fand das Interview auch recht interessant. Kann man sich mal anschauen. Und das andere ist, das Audio ist, ich habe es reingeschrieben, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann, weil das Audio von dem Typen ist schon so ein bisschen fragwürdig. Nicht so gut, leider. Ja. Aber das ist ein Interview, beziehungsweise der erste Teil ist so ein bisschen nochmal so ein Recap, was HTMX eigentlich genau ist, von dem Typen, der HTMX macht. Mr. HTMX himself. Genau. Das fand ich auch. Habe ich mir auch angeschaut. Fand ich auch ganz nett. Minus das Audio.
Okay. Minus cool. Audio. Auch andere können kein Audio, ja?
Ja, ja, oh, auch andere. Ja, dann habe ich irgendwie, den habe ich jetzt nicht gepickt, aber ich habe letztens irgend so einen Rust-Talk geschaut, wo das Audio wirklich auch, es war irgendwie gerade, glaube ich, so von Anfang Pandemie, Anfang 2020 oder irgend sowas.
Wo alle Mikrofone ausverkauft waren, oder?
Keine Ahnung, aber ohne Witz, das ist eigentlich ein ganz cooler Talk, aber ich kann den echt nicht empfehlen, weil das Audio von den Leuten ist einfach, das, hör auf, in deine Kartoffel zu sprechen. Kann ich mir nicht anschauen.
Mhm. Kartoffel vorher schälen.
Ja. Nee, und wirklich einfach so, auch in so einem Raum, der richtig hallt und so, und du hörst das halt, oder das Mikrofon, was richtig ploppt. Und ich bin jetzt wirklich nicht so der Audio muss irgendwie perfekt sein und irgendwie hier Goldkabel und
Monsterkabel.
Ich kann mir das nicht anhören. Also ich würde mich da jetzt schon eher als schmerzbefreit beschreiben. Was
aber
Audio
dann doch
angeht.
Nicht so viel schmerzbefreit.
Aber es gibt halt schon eine untere Grenze, glaube ich. Also weißt du, ich gehöre zu den Leuten, die manchmal, weil sie zu faul sind, einfach am Handy Spotify anmachen und das dann über die Handy-Lautsprecher Musik.
Nein.
Genau.
Oh,
und das
on.
Halt wirklich,
nein.
Das halt wirklich schlecht. Und
ich,
aber ich
ah, doch,
kann
die
mir
sind
das
ganz
halt,
gut geworden, Handy-Lautsprecher. Ich finde das auch
ja,
in Ordnung.
Sind halt,
nee.
Doch, sind sie.
Lass das Zeug
leg,
doch nicht daraus klären.
Leg das noch auf so ein Kallax-Regal und dann hast du voll einen guten Sound.
Ist nicht gut.
Es gibt so gute, billige, also preiswerte Bluetooth-Boxen.
Aber die hast du nicht dabei. Was hast du immer dabei? Du hast dein Telefon
natürlich.
Dabei.
Warum hast du das nicht dabei?
Ist zu Hause. Ich mach das zu Hause.
Ja.
Nein.
Und zu Hause.
Du hast doch zu Hause eine Stereoanlage. Du
ja, natürlich habe ich.
Audio haben.
Natürlich habe ich. Aber da müsste ich ja irgendwie aufstehen und irgendwie.
Du hast dein Telefon in der Hand. Damit kannst du diese Stereoanlage steuern. Nicht?
Ja, nee. Also, oh. Wenn sie nicht, wenn sie halt komplett vom Strom getrennt ist und man mit sie zuerst mal irgendwo noch so einen Stromschalter einmachen muss und der halt nicht über
hast
Wi-Fi.
Du keinen
klar, ich.
Cloud.
Ja, könnte man über Wi-Fi machen, sehe ich schon ein.
Aber hast du.
Aber habe ich halt nicht.
Vielleicht fängst du da an und dann arbeitest du dich hoch, bis du dazu kommst, dass du nicht mehr aufstehen musst, um Musik anzumachen.
Ja. Ja, das Problem ist halt, meistens läuft das halt und ist nicht so ein Problem, aber manchmal, dann habe ich halt einfach das Handy und dann, oder, ja. Und ich halt das halt, also ich sehe schon ein, wie das scheiße ist, aber ich kann das halt machen und dann kann ich halt sagen, ja, ist halt nicht ideal, aber stört mich nicht. Aber es gibt schon so, es geht halt schon noch schlimmer und dann ist es halt schon, dann bin ich halt auch raus. Genau, okay. Kauft euch ein ordentliches Mikrofon oder so.
Wenigstens, wenn ihr so einen Vortrag macht, das wäre schon nice.
Wenigstens, wenn ihr einen Vortrag macht oder auch wenn ihr Videocalls in der Firma macht oder so, habt ein ordentliches Audio-Setup. Es gibt echt nichts Schlimmeres, als wenn du dann irgendwie so Videocall mit Leuten machst, die du fast nicht verstehst, weil
ja.
Die halt in der Kartoffel sprechen.
Außer du musst eh nicht zuhören, das ist auch egal.
Ja, aber dann kann ich ja einfach nicht hingehen.
Kannst auch abschalten, ja.
Dann ist auch egal. Ja, wenn ich da nicht hingehen muss, ist mir das auch egal. Das ist korrekt. Aber wenn ich da bin, und dann bin ich da vermutlich, weil ich da hingehen musste oder weil ich das will. Und dann habe ich ein Problem mit.
Okay.
Genau.
Okay.
Aber ja, Audio ist halt schwierige Sache. Wissen wir ja selber alle auch.
Ja. So viel Erfahrung.
Ja, so viel Erfahrung. Trotzdem können wir es nicht.
Ja. Okay, was war noch?
Wir haben jetzt noch Picks.
Picks. Oder ein Pick. Einzelner Pick. Der eine Pick. Und zwar, ihr kennt ja alles dieses Clubmate-Getränk, oder?
Ja, Clubmate kenne ich.
Habt ihr alle bestimmt schon mal gehört. Und da, ich habe jetzt, da war so ein, YouTube hat mir so ein Video vorgeschlagen.
Wow. Drückst auf die Recommendations von Videos.
The Lost History of Germans Trendiest Soda. Und da habe ich gelernt, dass Club Mate eigentlich schon voll lange gibt. Das ist, ja.
Apropos.
So ein bisschen die Geschichte.
Ja.
Ja?
Apropos Getränke und Essen. Ich verlinke hier Musik. Passt ja auch zu davor noch. Flavor Trip kann ich auf jeden Fall empfehlen. Als Musik, die im Hintergrund läuft. Wenn man denn nicht aufstehen muss, um Musik anzumachen, natürlich.
Kann man das auch an seinem Smartphone einfach direkt über
kann
das
man schon, sollte man aber
hören?
Nicht. Obwohl es da auch nicht so schlimm ist, weil das ist mehr so Hintergrundmusik.
Ja.
Genau, die machen so, ich weiß nicht, so Lounge-Musik, ein bisschen, ja, nicht ganz so hintergrundig, sondern schon so, dass man auch zuhören kann. Und gleichzeitig kochen sie. Also sind immer zwei und eine kocht und der andere oder ein näher kocht und die andere macht dann Musik. Und wechseln sich dann auch ab während des Sets. Und das ist sehr witzig.
Crazy.
Genau. Ach so, ja, fuck. Ich hab dich irgendwie mit Club Mate irgendwie jetzt. Sorry. Erzähl über Club Mate weiter.
Ja, oder was? Nee, also könnt ihr euch das Video anschauen, wenn euch das interessiert. Ich fand's ganz, ganz interessant gemacht und ist nicht super. Also ist irgendwie, ich glaube, 15 Minuten oder so. Irgend sowas. Sondern halt ein bisschen die Geschichte und, halt auch so, dass sie keine Werbung machen, was ich auch einen lustigen Move finde.
Ja. Okay.
Also du kannst da ja irgendwie anfragen für irgendwie Werbung, irgendwas und es gibt halt keine, ja, es gibt halt keine, also die machen das einfach nicht.
Ja.
Es gibt kein Club Mate Sponsoring oder irgendwas, sondern es ist einfach.
Du kaufst die Club Mate und dann ist es das.
Ja. Du kaufst die Club Mate oder du kaufst sie halt nicht und that's that. Finde ich schon
gut, funny. Ja. Es gibt so ein paar von diesen Dingen. 5.0 Original fällt mir noch ein. Machen auch keine Werbung. Das steht, glaube ich, auch auf deren Dosen drauf, dass sie keine Werbung machen.
Ja, das ist aber schon wieder so, finde ich schon so ein bisschen cringe, wenn du das auf deine Dosen dann wieder drauf
hast. Ja, stimmt schon. Du sollst einfach nicht machen, ja.
Ja, mach einfach, also ich meine, Club Mate, die machen einfach keine Werbung. Wenn du fragst, kannst du mein Ding sponsern und sagen sie einfach, nee,
du kannst nicht. Auch unsere Club Mate kaufen. Kannst uns sponsern.
Ist das der wahre Grund, warum es beim Kongress dann immer die Special Edition von der Flora gibt? Das Club
kann
da
gut sein, dass sie da einfach auch sagen, ja, nee, also nee, es gibt diese Club Mate und die könnt ihr kaufen oder nicht.
Und naja, aber die machen ja schon Sonderedition. Es gibt ja auch den Ice Tea und die Winter Edition und.
Ja, ja, aber das sind einfach Sondereditionen von ihrem Club Mate Getränk, aber das ist jetzt nicht für.
Ja, für.
Nicht für ein Event, ja, richtig.
Für ein Event
ja.
Oder für irgendwie ja. Ein Werbung oder, sondern sie machen halt einfach verschiedene Sorten, I guess, und so vielleicht so ein bisschen, weil sie ja trotzdem irgendwie so ein kapitalistisches Unternehmen sind und so, da muss man halt
Geld verdienen.
So tun, als gäbe es Auswahl.
Schmeckt wirklich anders.
Das schon.
Du musst das anders formulieren, das nicht so tun, als gäbe es Auswahl, sondern neue Marktsegmente erschließen für den Shareholder Value.
Ja, genau. Shareholder.
Das, ist es denn eine Firma an der Börse? Nee, oder?
Nee, das nicht. Aber also
es gibt ja noch andere Shareholder, muss ja nicht immer.
Es ging ja oft das Gerücht, dass sie selber vom Erfolg der Club Mate auch immer mal wieder überrascht worden sind.
Ich glaube auch, ja. Also das am Anfang, dass sie keine Werbung gemacht haben, war glaube ich schon eher by accident als.
Aber du kannst Merchandise kaufen von denen.
Aber ja, das klar, die haben Merch-Shop. Clubmate.de.
Ja, ja, die haben auch von Loscher, also quasi das Bierzeug. Die haben auch anscheinend auch Bier.
Ja, die machen auch Bier. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, eine Zeit lang konntest du Clubmate nur kaufen, wenn du auch Bier gekauft hast. Und das Bier soll wohl eher so nur so Medium sein. Das war schon eine lustige Verkaufsstrategie. So, ja, du kannst schon Kasten Clubmate kaufen, du musst aber halt auch einen Kasten Bier dazu kaufen.
Okay. Was dir was gibt.
Ja. Genau.
Na dann.
Genau, könnt ihr euch ja mal, wenn euch sowas interessiert,
einmal euch anhören, was diese Person zu Club Mate zu sagen hat. Genau.
Club Mate Waldbeere. Ich muss zu meinem Dealer.
Ja, er muss dir das gute Zeug geben. Soll ich nicht immer hier mit den.
Wahrscheinlich muss ich dann wieder 5 Kästen abnehmen, weil sonst kauft er mir das nicht oder so. Naja.
So ist es halt.
Da musst du durch.
Den Preis, den musst du zahlen. Ja.
Schön. Also laut Pat, wenn jetzt nicht noch irgendein Überraschungsgast um die Ecke kommt, laut Pat sind wir hier am Ende.
Sind wir.
Nach nur einer halben Stunde. Ideal.
Ja, ja. Knapp.
Knapp verfehlt unser Thema, unsere halbe Stunde, aber naja. 2 Stunden verfehlt.
Ja, wir haben es probiert.
Wir haben alles gegeben und dann doch sind wir hier.
Schön. Jetzt brauchen wir die Schlussnote, ne?
Ja, das ist total wichtig, weil ansonsten weiß der AI-Bot nicht, wann zu Ende ist.
Oh.
Ich hoffe, du hast auch Hallihallo richtig gesagt. Nee, du hast nur Hallo gesagt, oder?
Ja, nur Hallo gesagt,
ja. Uff, scheiße. Hast du herzlich willkommen gesagt? Das wäre noch okay.
Ja, bestimmt. Ja, okay. Bestimmt.
Das werden wir dann sehen.
Ja. Ja. Dann. Ansonsten musst du tunen. Musst du die AI tunen.
Ja, ich muss dann diesen Matching-Algorithmus ändern. Dass er neben Ei der Woche auch noch Hallo nur findet oder so.
Ja, ich versuche jetzt mal mein Glück. Ich glaube, ich krieg sowieso nicht hin, dass die richtige Phrase, aber wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf und viel Spaß. Nee.
Wie doch, doch, richtig? Am Gerät, oder?
Doch. Komm,
ich mach das für dich.
Viel Spaß.
Am Gerät, genau. Musst du jetzt noch sagen.
Also, viel Spaß. Achso, ich dachte, du sagst es jetzt.
Nee, du sagst das. Der Ingo muss es ja sagen. Ach das so, heißt, du gut. Musst es sagen.
Nee, das am Gerät sagte Ingo nie.
Doch, der sagt es mit dazu.
Mal gucken. Nein.
Weiß ich nicht. Ich habe dich auch gepasst.
Das am Gerät sage ich.
Text zu
Chat. Also, gehabt euch wohl. Passt auf euch aus. Viel Spaß
am Gerät.
Gerät.
Der bis Gerät. Bald, bis zum nächsten Mal. Dann, ciao, wieder ciao. Mit Ingo, dann wieder mit der Originalbegrüßung und Originalschlussnote, ja. Versprochen.
Geil.
Läuft dann runter.
So, Text to Chat. Also. Was wäre denn das andere? Bye, bye. Lesen. Immer eine frohe Zeit wird gehen.
passt auf euch auf, wird auch gehen. So. Habt Spaß.
Ja, wie immer.
Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.